Moin, hallo und servus. Ihr hört den Talk in the Game Podcast. Wir sitzen heute zusammen und haben uns gedacht, wir sprechen schon mal zu Beginn der Saison über die Awards und geben damit natürlich unsere Award Predictions ab für die Regular Season Awards 2024-25. Sollte man ja optimalerweise vor der Saison machen. Wir haben jetzt mal so ein paar Spiele abgewartet, damit wir nicht komplett ins Blaue hineinraten. Gleichzeitig müssen wir natürlich aufpassen, dass wir nicht zu viel von den Eindrücken, die wir bisher gesammelt haben, einfließen lassen. Denn ich glaube, das lehren uns sämtliche Vor-Seasons. Man sollte nie auf Basis von zwei Spielen irgendwelche Awards tippen. Und deswegen machen das natürlich weder ich, noch der Christian, noch der Patrick. Hi, ihr zwei.
Hi.
Moin, moin.
Jungs, ich würde sagen, wir legen gleich mal los mit dem ersten Award. Jetzt ist natürlich die Frage, wir haben es jetzt noch nicht so richtig geklärt vorher. Wir können es irgendwie so ein bisschen bunt durchgehen. Wir können uns ein paar Highlights aufsparen. Wir können uns von oben nach unten, von unten nach oben arbeiten, was auch immer das bedeutet. Was meint ihr, mit was sollen wir anfangen?
Lass uns den MVP irgendwie bis zum Ende aufheben. Vielleicht am Ende die All-NBA-Teams noch. Und ihr dürft entscheiden, was wir am Anfang machen. Eher einen komplizierten Award oder einen nicht so komplizierten? Oder sind sie für euch irgendwie alle kompliziert oder nicht kompliziert?
Für mich sind die irgendwie alle ziemlich kompliziert, habe ich das Gefühl. Ich habe vor der Saison meine Tipps auf Twitter auch abgegeben, sodass das Ganze auch bei mir nicht mehr angefasst wurde. Das heißt, meine Tipps sind hier schon Preseason und nicht mit den ersten drei Spielen. Mhm. Ich lasse mich nicht blenden. Ist vermutlich ganz gut, sonst würde ich den einen oder anderen Tipp vielleicht schon wieder umwerfen wollen. Und ich würde mir einfach mal sagen, lass uns doch mal mit dem Six Man of the Year anfangen.
Ja. Das ist eine gute Idee. Dann fang du doch gleich mal an.
Ja, okay. Also ich habe mir Donte DiVincenzo aufgeschrieben. Der hat ja kurz vor Beginn der Saison noch den Trade nach Minnesota und ja, in meinen Augen kommt er da von der Bank und wird halt ja relativ wichtigen Impact haben. Wir sehen ja in den letzten Jahren schon immer wieder, welche Spieler ganz gerne für den Sixth Man of the Year genommen werden. Da sind Punkte schon ganz wichtig und ich denke, dass er mit seinem Shooting da einen wichtigen Teil für ein Minnesota-Team geben kann, was sonst auf ein paar Positionen jetzt nicht unbedingt Plus-Shooting haben wird. Und da denke ich, dass er ganz gut reinpassen wird.
Mhm. Ja.
Ja. Ich mache mal weiter, ist nachvollziehbar. Ist natürlich ein Kandidat, den ich auch irgendwie auf der Liste habe. Ist halt immer eine Philosophiefrage, ne? Also im Ergebnis sind es ja meistens dann einfach Leute, die ja halt viel scoren von der Bank. Gibt natürlich andere Spieler, die auch einen tollen Impact haben, der eher defensiv ist so. Aber ich denke, wenn wir dann über die realistischen Varianten sprechen, sind das meistens eher offensivstarke Spieler. Einer, der mir sofort in den Sinn kam, ist natürlich Malik Monk, der letztes Jahr gehandelt wurde, dieses Jahr gehandelt wird. Ich habe aber einen anderen Namen, einen, der nicht so häufig fällt, den ich mir aber durchaus auch vorstellen kann. Und das ist Miles McBride oder Deuce McBride, wie er genannt wird, von New York Knicks. Ganz einfach deshalb, weil wir alle wissen, Thibs hat es jetzt nicht so mit ganz großen Rotationen. Und er hat, er hat jetzt nicht so viele Leute auf der Bank, die ihm erfolgreich helfen können, Spiele zu gewinnen. Und einer von denen ist eben McBride. Also der, glaube ich, einfach eine ganz große Rolle haben wird. Das deutet sich jetzt am Anfang der Saison auch schon ein bisschen an. Jetzt sind wir beim Recency Bias natürlich. Aber ich glaube, das wird auch so weitergehen. Ohne die Spieler jetzt nur ansatzweise irgendwie zu vergleichen, aber wir erinnern uns an Emmanuel Quickly, der halt auch eine sehr große Rolle von der Bank hatte. Und ich glaube, so ein bisschen in eine ähnliche Richtung kann das auch gehen. Es wird einfach jemand sein, der seine Würfe bekommt, der kreieren muss von der Bank und der ein Wörtchen mitreden wird. Wie gesagt, Donte DiVincenzo finde ich auch einen guten Tipp. Ich würde aber ein bisschen dagegen gehen, weil ich halt glaube, dass es da schon ein paar mehr Leute gibt, die sich alle so ein bisschen gegenseitig die Chance wegnehmen könnten. Kann auch anders laufen. Ob das jetzt Ness Reed ist oder Nickeil Alexander-Walker, also es gibt halt so ein paar Kandidaten da. Und bei McBride sehe ich jetzt nicht so viele andere, die von der Bank noch so viel bringen werden. Aber vielleicht bevor du weitermachst, Samu, mein Wunsch ist einfach, dass jemand gewinnt, der tatsächlich von der Bank auch ständig kommt und nicht irgend so ein Kandidat, der dann am Ende 20 Spiele gestartet ist und dadurch seine Stats nach oben heben kann. Aber ich glaube, das würden beide Kandidaten auf jeden Fall erfüllen.
Ja, voll. Aber das ist ja jedes Jahr so, dass du dann immer irgendjemanden hast, der Frontrunner ist für so einen Award und dann aber irgendwie zu oft starten muss, weil sich halt andere verletzen und man sich dann irgendwie fragt, macht das jetzt überhaupt noch Sinn oder nicht? Und manche waren ja in den letzten Jahren auch schon ziemlich hart an der Grenze. Also ich hatte hier auch DiVincenzo stehen, über Malik Monk nachgedacht, über Deuce McBride natürlich. Ich würde noch ins Rennen schmeißen Peyton Pritchard. Der hat jetzt auch am Anfang schon eigentlich eine ziemlich gute Figur gemacht und ich glaube auch, dass seine Rolle bei den Celtics dieses Jahr ein bisschen größer werden könnte, einfach um ein paar Leute möglicherweise zu schonen und weil er auch einfach gezeigt hat, dass er natürlich fähig ist, irgendwie diese Rolle einzunehmen, wenn es sein muss. Anderer Kandidat wäre Ben Mathurin, auf dem ich irgendwie ziemlich Bock habe und wir wissen ja alle, dass der Sixth Man of the Year Award meistens der krasseste Scorer von der Bank Award ist und Ben Mathurin ist auf jeden Fall jemand, das hatten wir im letzten Pod auch schon, der jetzt nicht unbedingt Scheuklappen auf hat, wenn es darum geht, auf den Korb zu werfen. Und Naz Reid, der glaube ich sogar bei den ganzen Vegas-Orts relativ weit oben anzusiedeln ist. Und ich bin mir so ein bisschen unsicher, wenn ich jetzt die ganzen Namen durchgehe, wen ich dann wirklich vorne haben würde. Also ich finde, dass es für jeden einen guten Case gibt und das ist natürlich immer so eine Geschichte beim Six Man. Irgendwie, wie werden die Rollen verteilt? Wie machen sich die Leute davor? Wenn du jemanden, was weiß ich, du bist ein Spieler auf der 2, hast vor dir jemanden auf der 2, der aber nicht so gut funktioniert, kommst dann einfach öfter dran. Wie verteilt sich die Wichtigkeit des jeweiligen Spielers über die Saison? Aber ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie wetten müsste, dann würde ich wahrscheinlich auch entweder auf DiVincenzo oder auf Naz Reid gehen. Und da kann ich einfach noch nicht so richtig sagen. Für mich ausschlaggebend dafür, wer von den beiden wirklich der Frontrunner ist, ist hier der Kollege, der aus New York rüber gewechselt ist. Helft mir aus, er heißt?
Randall.
Randall, genau. Also je nachdem, wie gut er funktioniert, irgendwie in Kombination mit Gobert, kann es natürlich für mehr oder weniger Minuten dann für Naz Reid reichen und bin ich mir noch nicht so hundertprozentig sicher. Habt ihr zudem eine dezidierte Meinung?
Zu Randall jetzt, oder?
Ja, zu Randall.
Ja, also bisher muss ich sagen, gefällt ihm mir ganz okay in Minnesota. Also was im Dunked-On-Podcast angesprochen wurde, war zum Beispiel, dass es auffällig ist, wie stark die Dreier in Minnesota gestiegen sind. Also man nimmt jetzt die zweitmeisten Dreier der Liga normiert gesehen und in New York zum Beispiel ist es erstaunlich nach unten gefallen, obwohl man ja eigentlich jetzt per se sagen würde, Karl-Anthony Towns ist der bessere Dreierschütze von beiden, aber scheinbar schafft es Julius Randle eher, seinen Teammates gute Dreier zu bescheren und Towns bringt halt nur so Spacing für sich mit und das fehlt dann, fällt halt auf, wenn man dann niemanden hat, der einfache Punkte besorgen kann. Und ich finde, ja, Randall passt da ganz gut rein, finde ich. Aktuell ist er auch noch recht effizient. Ich meine, gut, 3 Spiele, Sample Sizes, da sollte man jetzt noch nichts draus ziehen. Aber ich finde, er sieht da bisher ganz ordentlich aus. Aber wird sich dann vermutlich auf lange Sicht dann zeigen, wie das Ganze defensiv noch ausschaut. Da habe ich schon noch so ein paar Fragezeichen, wenn dann ein paar schnellere Teams kommen, die dann Randall und Gobert vor sich sehen. Ich glaube, das könnte schon ein paar Probleme geben.
Ja, das kann schon sein. Ich weiß noch, dass wir uns im letzten Pod ja, ich meine, alle drei relativ skeptisch geäußert hatten, aber zumindest ich, also meine Meinung kann ich mich auf jeden Fall noch erinnern. Und dann haben wir doch gedacht, ob Randall irgendwie so eine geile Ergänzung war. Ich meine, wie gesagt, jetzt sind es nur ein paar Spiele, aber momentan, muss ich sagen, hat er mir da teilweise besser gefallen als Towns in New York. Und irgendwie, eins muss man halt sagen, er macht halt irgendwie sein Ding. Also wenn das Konstrukt um ihn herum funktioniert und besser zu ihm passt, kann schon sein, dass man sich dann nach ein paar Wochen sagt, aber vielleicht irgendwie doch gar nicht so schlecht. Aber ich glaube, da muss ich noch ein bisschen mehr sehen, um mir da wirklich eine Meinung bilden zu können.
Ja, ich glaube auch in New York müssen wir Towns einfach ein bisschen abwarten. Das sind solche Geschichten, du merkst einfach, dass das echt noch Zeit braucht. Weil ich habe da jetzt gar nicht so geringe Hoffnung. Also ich kann mir das schon vorstellen, alles. Aber wie gesagt, in beiden Fällen müssen wir einfach mal ein bisschen Zeit verstreichen lassen. Ich will noch mal einen ganz anderen Namen reinwerfen. Würde vielleicht eure Meinung auch noch mal dazu interessieren. Jemand, der, glaube ich, einfach Minuten sehen wird und Abschluss bekommen wird, ist, deutet sich jetzt am Anfang auch an, ist Dre Mann bei den Hornets. Mhm. Da wird das Team halt natürlich nicht erfolgreich sein, aber auch wenn man mal vorausblickt, es kommt ja häufiger vor, dass Spieler erst von der Bank kommen und dann irgendwann im Laufe der Saison starten. Das wird bei ihm, glaube ich, eher nicht der Fall sein, weil du hast halt LaMelo Ball und wenn Brandon Miller wieder fit ist, dann startet der natürlich auch und selbst jetzt, als er raus ist, ist Dre Mann weiterhin von der Bank gekommen, aber halt eben mit sehr vielen Minuten, also jetzt gerade 29 im Schnitt am Anfang, der wird einfach produzieren und ich weiß immer nicht, ob so ein paar Punkte mehr dann bei den Votings vielleicht auch eine Rolle spielen, auch wenn ich dann im Endeffekt dann doch den anderen genannten eher zutrauen wird. Aber ja, vielleicht ist das jemand, der noch irgendwie reinsneaken kann, weil es jetzt auch nicht so viele andere Leute gibt von der Bank, die das machen, was er macht. Vielleicht kommt er noch irgendwie ins Rennen.
Ja, möglicherweise. Aber wahrscheinlich ist es bei dem Award genauso wie bei vielen anderen, dass natürlich auch die Storyline außenrum eine Rolle spielt und nichts gegen die Hornets. Aber wenn du zumindest Stand jetzt in einem Team spielst, wo viele vielleicht nicht zwingend so drauf achten die ganze Zeit, dann hast du bei solchen Awards oft einfach einen Nachteil. Das zeigt zumindest die Geschichte bisher. Aber das heißt, wenn wir uns festlegen müssen, dann ich sage jetzt einfach mal Nas Reed und ihr wart bei Donte und
Miles McBride, also Juice McBride.
Okay.
Der wird auf jeden Fall Aufmerksamkeit bekommen, weil er in der richtigen Stadt spielt dafür. Vielleicht werden die Leute dann auf ihn hellröhig.
Bei Trey Mann auch Argumente hätte, weil er sieht zumindest aus wie Iverson, wenn er zockt. Das ist doch eigentlich eine gute Storyline.
Das stimmt. Das stimmt. ich habe von ein paar Leuten auch echt gehört, dass sie kurz die Augen zugemacht haben, geguckt haben und gedacht haben, oh, Moment, in welchem Jahr bin ich jetzt?
Ja, genau. Oh Mann, immer wenn ich Iverson höre, dann werde ich einfach nostalgisch, muss ich sagen. Komm, geh mal lieber schnell weiter zum nächsten Award, bevor wir hier in zu tiefen, was soll ich sagen, Nostalgismus gibt's gar nicht, in zu tiefe Nostalgie ausbrechen. Und gehen zum MIP, wie wär's?
Ja, gerne.
Nice. Dann fang doch du mal an, Christian.
Ja, genau, der MIP. Most Improved Player ist immer so eine, ja, ist auch so eine Geschichte, weil man den halt ganz unterschiedlich definieren kann. Also geht immer ein bisschen um die Frage von, wo findet dieser Sprung statt? Also wirst du irgendwie, warst du schon All-Star und gehst nochmal eine Stufe höher, wie wir das in der Vergangenheit von jemandem wie Morant oder so vielleicht gesehen haben? Oder wirst du gerade zum All-Star? Wie auch immer. Und ich habe mal geschaut, bevor ich meinen Kandidaten sag, wie das so in der Vergangenheit war. Und da hat sich für mich ein ganz klares Bild gezeigt. Es werden eigentlich immer Leute MIP, die im gleichen Jahr auch zum ersten Mal All-Star werden. Also nicht immer, aber schon sehr, sehr, sehr häufig. Also von den letzten MIPs, von den letzten 8 MIPs wurden 7 auch gleichzeitig zum ersten Mal All-Star. Also das ist jetzt keine ganz feste Regel. Man sieht, es gibt auch ab und zu Ausnahmen. Aber es ist schon sehr, sehr eng miteinander verknüpft und sehr wahrscheinlich, dass wir gucken müssen, welche Spieler werden wahrscheinlich zum ersten Mal oder könnten zum ersten Mal All-Star werden. Und zwar mit einem ordentlichen Sprung. Das sind eigentlich auch die Kandidaten, die dann die man dann nennen muss. Also zuletzt waren es Leute wie Maxi, Markan, Morant, Randall, Ingram, solche. Und jemand wie Siakam, bei dem das anders war, der nicht gleich All-Star wurde, der wurde halt direkt danach All-Star. Also es ist kommt schon relativ häufig vor. So. Mein Kandidat, also ich habe so ein paar Namen und muss die ganze Zeit überlegen, wer wird's jetzt eigentlich? Also ich rate mal ein paar runter, die mir einfach durch den Kopf gegangen sind. Das war Kate Cunningham natürlich, mit so ein bisschen Hoffnung verbunden, jemand wie Evan Mobley, Jalen Williams natürlich, Chet Holmgren spielt irgendwie eine Rolle. Natürlich kann Sophomores wären es normalerweise nicht, sonst wäre man Yama natürlich auch jemand, den man nennen kann. Aber ich bin unterm Strich tatsächlich bei Kate Cunningham rausgekommen, der mein Tipp wäre, weil ich mir auch einfach diese Story jetzt vorstellen kann. Er hat eine bessere Umgebung, die ist immer noch nicht ganz ideal. So, das ist jemand, der der könnte diesen Sprung halt schaffen. Ist die Frage, wird er halt tatsächlich zum ersten Mal All-Star oder wird er das nicht? Weil es gibt ja auch ein bisschen Konkurrenz. Man hat bei ihm einfach zuletzt in seinen ersten Jahren, also die ersten 3 Jahre, waren ja ziemlich von Verletzungen und allem geprägt, hat man gemerkt, da ist eine gewisse Ernüchterung. Aber vieles hat halt auch einfach nicht geklappt, weil kein Spacing um ihn herum war, weil er echt super schlechte Voraussetzungen hatte und nie so richtig in Tritt kam. Und ich kann mir vorstellen, dass er dieses Jahr mit besseren Leuten um sich herum einfach so eine kleine Explosion hat und eine gewisse Stabilität mitbringt. Und wenn er dann eben im oberen 20er-Bereich ist mit seinen Punkten vielleicht, wenn er irgendwie 8, 9 Assists oder sowas auflegt im Schnitt, dann kann das reichen und dann ist er für mich eigentlich ein ziemlich heißer Kandidat, der dann Wörtchen mitreden muss.
Patrick?
Ja, ich hatte mir Josh Giddey aufgeschrieben. Ich habe den MIP Award auch tatsächlich vor der Saison mit den Jungs vom Airball Podcast besprochen. Da war ich ja für die Warriors Preview da. Und da haben wir auch ein bisschen länger über den MIP gesprochen. Das heißt, über den habe ich mir eigentlich ein bisschen mehr Gedanken gemacht. Muss aber auch sagen, alle Kandidaten, die da jetzt so generell im Umlauf sind, ich habe da auch davor mal die Wettanbieter nachgeschaut, wer da weit vorne war. Da waren zum Beispiel Victor Wembanyama weit vorne, Kuminga, Mobley, Jalen Williams, Scotty Barnes. Die kann ich alle irgendwo sehen. Was Christian angesprochen hat mit diesem First-Time-All-Star, finde ich tatsächlich ganz interessant, dass es in den letzten Jahren mehr dahin gegangen ist. Und muss dann sagen, dass ich mit der Josh Giddey-Wahl tatsächlich relativ zufrieden bin. Gut, man könnte sagen, Victor Wembanyama wird vermutlich auch das erste Mal All-Star und könnte einen großen Sprung machen, aber ich denke einfach bei ihm finde ich es irgendwie ein bisschen lame, weil einfach so Second-Year-Pros, die machen einfach meistens einen Schritt nach vorne, klar nicht immer, aber bei Victor hat man letztes Jahr ja schon eine relativ stetige Verbesserung erkennen können. Da fände ich es jetzt einfach ein bisschen lame, wenn er sich dann jetzt nochmal verbessert und man ihm dann einen MIP gibt und es andere Spieler gibt, die das ähnlich verdient hätten. Deshalb habe ich mich da dann eben für Giddey entschieden. Ich denke, dass der in Chicago einfach eine ganz coole Situation für sich selbst haben wird. Ich denke auch, er sollte Touches sehen und seine Averages ein bisschen nach oben heben können. Bisher sehen wir es noch nicht so, aber gut, sind erst 3 Spiele. Man muss auch mal schauen, wie lange in Chicago alle Spieler bleiben, die aktuell noch da sind. Also die ganzen Vets mit Levine, Vucevic und so weiter. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass Chicago vielleicht doch nochmal den Reset-Button drücken möchte, auch wenn das Front Office da immer ein bisschen langsam und stur erscheint, was das angeht. Vielleicht überschätzt man das auch und am Ende bleibt Giddey dann die zweite, / dritte, vierte Option in dem Team und muss dann eben mit Zach LaVine und Kobe White vor sich ein bisschen die Touches teilen.
Ja, kann ich mir ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen. Weil wenn ich jetzt irgendwie so an die Bulls denke und was die so teilweise jetzt schon zusammengespielt haben und irgendwie meine Erwartungen an das Ganze. Aber ich glaube, ich bin da auch nicht wirklich neutral dem Ganzen gegenüber eingestellt. Deswegen verlasse ich mich da deutlich eher auf deine Meinung und würde mich ja sehr freuen, wenn es so kommt. Ich muss sagen, ich habe mich versuche mich zwischen zwei Kandidaten zu entscheiden und habe das noch nicht so richtig abgeschlossen, diesen Gedankenprozess. Der eine ist Jalen Williams und der andere wäre halt Paolo Banchero. Weil ich glaube, dass OKC letztes Jahr schon wahnsinnig gut war, dieses Jahr höchstwahrscheinlich noch besser werden wird und die Rolle von Jalen Williams ihm natürlich auch ermöglicht, irgendwie da einen entsprechenden Sprung zu machen, weil man natürlich von ihm auch das Scoring und so weiter haben möchte. Also da kann ich mir das ganz gut vorstellen, dass er sich da einfach noch ein bisschen mehr reinballt, wenn man das so sagen kann, so unprofessionell. Und bei Paolo Banchero hat man halt letztes Jahr sehr, sehr viel Kritik so zwischen den Tönen gehört. Also ich fand, dass Paolo Banchero mit viel Vorschusslorbeeren in die Liga gestartet ist und man dann auch gesagt hat, okay, krass, der ist schon irgendwie NBA-ready, der hat den Buddy irgendwie, um sich da jetzt schon durchzusetzen, der wirkt viel älter, als er eigentlich ist. Und dann kam so ein bisschen die Wackler rein, die Unsicherheit, den Wurf nicht richtig getroffen, vielleicht nicht immer die beste Entscheidung getroffen. Und es wäre also zum einen mal irgendwie logisch, so von der Zeitschiene her, dass er da noch ein bisschen was draufpackt. Zum anderen hat er natürlich zur Saisonstart jetzt auch schon ziemlich gut ausgesehen. Und zum dritten glaube ich, dass die Magic einen intrinsischen Schritt machen können, der ja dann von ihm oder von Franz oder irgendwem getrieben sein muss im Endeffekt. Und einfach mit dem, was sie jetzt gemacht haben, das war jetzt auch nicht allzu viel, aber trotzdem nochmal eine ganze Stufe vorankommen. Und ich glaube, dass sowas dann halt ganz leicht irgendwie dem Führungsspieler natürlich angelastet wird, auch wenn sich halt viele Leute weiterentwickelt haben. Also ich glaube, wenn ich mich entscheiden muss, dann würde ich tatsächlich auf Paolo Banchero tippen.
Also ich finde, den Case hat Paolo Banchero auf jeden Fall, wenn man jetzt ganz isoliert auf ihn guckt. Wenn man jetzt nach dem geht, was ich vorhin gesagt habe, er war halt zuletzt All-Star. Das ist jetzt im letzten Jahrzehnt so nicht vorgekommen, dass jemand All-Star war und mit einem weiteren Sprung MIP wurde, warum nicht? Also er hätte halt einen deutlichen Sprung, muss man halt auch dazu sagen. Einfach nochmal zur Einordnung. Ich habe auch geschaut, wie viele Spieler werden denn überhaupt jedes Jahr neue All-Star? Und das sind so im Schnitt 5 bis 6, wenn man über die letzten 10 Jahre geht. Also es sind schon so ein paar Namen, die dann reinfallen würde, wenn man wirklich nach der These geht. Ich habe auch den von dir genannten J-Dub, Jalen Williams, im Kopf gehabt. Irgendwie, weil ich glaube halt, dass OKC einfach vorne ziemlich wegrennen wird. Die waren beim letzten Mal punktgleich mit dem zweiten und ganz knapp auch nur vom dritten auf 1 im Westen. Ich glaube, das wird dieses Mal deutlicher sein. Und dann kann es halt schon passieren, dass irgendwie 2 Leute von OKC oder sollte vielleicht auch passieren, dass 2 Leute von OKC All-Stars werden. Und er wäre halt so ein Kandidat, bei dem ich mir den Sprung Richtung 24, 25 Punkte irgendwie auch vorstellen kann. Mhm. Also finde ich auch einen guten Case auf jeden Fall. Also den kann ich mir schon ganz gut vorstellen und würde mir jetzt auch nicht von den ersten Spielen blenden lassen, in denen vielleicht die Punkte noch nicht so nach oben gingen. Also es wird auf jeden Fall noch kommen, bin ich mir relativ sicher.
Fallen euch so im ersten Moment noch Namen ein, wo ihr sagen würdet, die hättet ihr auf jeden Fall mit auf eurer Liste und man sollte mal ein Auge drauf werfen? Also mir geistern so ein bisschen Devin Vassell im Kopf rum, Jalen Johnson und Emmanuel Quigley, abgesehen von den beiden, die ich jetzt am Anfang schon genannt habe.
Jalen Johnson finde ich einen guten Shout tatsächlich. Der wirkt bisher auch ziemlich krass in der Saison. Ich habe, glaube ich, jetzt noch kein Spiel von den Hawks gesehen, aber seine Statlines zumindest sahen ganz cool aus. Und ich finde ihn vom Typ auch sehr passend. Es könnte ja durchaus sein, wenn Atlanta weiterhin überzeugen kann, dass die dann auch am Ende irgendwie mehr als einen All-Star sehen und dann muss es ja eigentlich er sein. Wäre zumindest komisch, wenn nicht. Also mal schauen.
Ja, ich finde Quigley so als vielleicht gar nicht unbedingt als den MIP, denjenigen, der am Ende den Award gewinnt, aber als jemand, der irgendwie so im erweiterten Kreis ist, gar nicht so schlecht auch. Der hat halt jetzt ein bisschen Pech, hat sich gleich im ersten Spiel verletzt, also hatte nur 14 Minuten gespielt. Dem traue ich auch echt eine gute Saison zu. Also es könnte so einer dieser Spieler sein, die einfach am Anfang ihrer Karriere in einer etwas zu kleinen Rolle waren und in einer größeren Rolle dann richtig aufblühen. Also er hat jetzt 18,6 Punkte in seiner letzten kurzen halben Saison, muss man ja sagen, bei den Raptors. Und das kann schon auf jeden Fall in den 20ern irgendwo sein, mit ein bisschen mehr Creation für andere und so. Also Quigley hatte ich auf jeden Fall auch noch so im Hinterkopf irgendwo, aber halt nicht ganz vorne, weil ich glaube, so groß wird der Sprung dann am Ende auch nicht sein.
Ja, man muss ja auch sagen, MIP ist halt wirklich immer so ein random Award gefühlt. Also es gibt immer irgendeinen Spieler, der explodiert, den keiner kommen hat sehen. So wirklich, ich kann mir schon vorstellen, dass es dieses auch wieder so ein Dark Horse-Kandidat wird, der am Ende bei den Buchmachern auch gar nicht irgendwie in den Top 15 oder so war.
Ja, ich finde es auch immer so ein bisschen schade, dass dieser Award dann halt oft auch an Leute geht, die oder Leute in die Diskussion kommen, die einfach eine größere Rolle bekommen. Was halt cool wäre, wenn wirklich eine spielerische Entwicklung, die gar nicht sich unbedingt so in Stats zeigt, wenn die auch mal gewürdigt würde. Wir wissen alle, es ist natürlich nicht so, das ist keine große Schlagzeile, wenn du irgendwie 25 statt 24 Punkte auflegst, aber irgendwas anderes total verbessert hast. Also ich erinnere mich vor 2, 3 Jahren der WNBA war eine Spielerin, Jackie Young, die hat halt vorher einfach keinen Dreier, hat sich dann den Dreier angeeignet, den irgendwie mit, keine Ahnung, an die 40% oder sowas getroffen und ihr komplettes Spiel hat sich verändert. So, die war da auch keine Kandidatin, hat dabei ihr Spiel so verändert, dass es eine komplett andere Spielerin war. Und wenn du solche Geschichten hast, der NBA auch manchmal auf andere Art und Weise, dass ein Spieler ja sich irgendwie seine Creation für andere total vorangetrieben hat, irgendwie ja, in anderen Teilen des Spiels irgendwie einfach total nach vorne gekommen ist. Das spielt meistens irgendwie nicht so eine große Rolle. Aber ich denke, ansonsten haben wir schon ganz gute Namen genannt. Also es sind ja alles Leute, die auch wirklich sich spielerisch dann doch deutlich verbessern werden, denke ich.
Ich finde, so einen Schritt in spezifischen Bereichen des Spiels vorauszusagen, ist natürlich wahnsinnig schwierig. Also was immer so ein bisschen am leichtesten fällt, ist, wenn man sagt, okay, da war jetzt jemand, das ist ein All-Star-Caliber-Player, der war irgendwie keine Ahnung, durch irgendeine Verletzung gehemmt oder sowas und jetzt ist er wieder fit, dann ist natürlich auch immer lächerlich zu sagen, okay, der ist most improved, weil eigentlich war er ja most verschlechtert letztes Jahr und nicht most improved dieses. Aber also so wie vor ein paar Jahren Ja Morant, finde ich, so eine eindeutige Wahl gibt's dieses Jahr irgendwie nicht, würde ich sagen. Also es gibt ne, die Namen, die wir jetzt genannt haben, aus verschiedenen Gründen. Das spielen auch Teamkontext. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an Devin Vassell denke, ohne das jetzt irgendwie ausbreiten zu wollen, aber die Spurs dieses Jahr mit Chris Paul und einem Wemby, der einfach mehr Erfahrung hat und so weiter, sind natürlich ein ganz anderes Team als die Spurs letztes Jahr. Dementsprechend kann natürlich auch jemand, der in so einer Rolle ist wie Devin Vassell, irgendwie dann deutlich mehr draus machen, also würde ich jetzt einfach mal behaupten, als vorher. Nur es ist irgendwie nicht so eindeutig, also deswegen tue ich mir da so ein bisschen schwer. Also ich glaube, dass eure Picks würden mich jetzt auch genauso viel überzeugen wie meiner. Vielleicht mal abgesehen mit Josh Giddey, weil der spielt bei den Bulls. Aber ja, das ist auch das Spannende daran, dass man sich halt nicht so einig sein kann bei dem Award meistens. Deswegen muss ich ehrlich sagen, ist einer meiner Lieblings-Awards, da kann man ein bisschen mehr drüber schwafeln als bei anderen. Aber das haben wir jetzt auch, glaube ich, schon genug gemacht und kommen direkt weiter zum... Also bei mir steht ja als nächstes auf der Liste Coach of the Year. Dann handeln wir den doch einfach mal ab. Ihr habt schon losgelegt, dann fange ich mal an, würde ich sagen. Ich habe mir hier drei Namen hingeschrieben. Und Coach of the Year ist ja wirklich dann nochmal ein ganzes Stückchen fluider sozusagen als der MIP, weil was wird da einberechnet? Ne? Also sagt man zum Beispiel, der Coach des besten Teams ist Coach of the Year. Okay, dann wäre es natürlich relativ einfach, dann könnte man jetzt sagen, das müsste eigentlich Stand jetzt und aller Voraussicht nach und so weiter und so fort Joe Mazzulla werden von den Celtics. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, okay, der hat halt einfach ein sehr, sehr gutes, tiefes, gut zusammenspielendes und zusammenpassendes Team da beieinander. Also kommt es dann wirklich noch so auf sein Coaching an oder nicht? Deswegen, mir geht's immer bei der Wahl eher so ein bisschen um Leute, die vielleicht ein bisschen überraschen könnten mit ihrem Team, die man nicht so richtig auf dem Zettel hatte und vielleicht jetzt auch nicht zwingend Leute, die irgendwie da ganz viele tolle Rookies irgendwie haben, die dann schön zusammenspielen, aber nicht so erfolgreich, sowas gab's ja auch schon. Deswegen habe ich jetzt noch zwei Namen stehen, der eine ist Taylor Jenkins, der andere ist Kenny Atkinson. Und wir haben intern, oder ich mit Matt auch zuletzt, relativ viel über die Cavs gesprochen und er hat gemeint, ja, warum bin ich denn so skeptisch bei den Cavs? Und ich habe halt da so ein bisschen erklärt, warum, und wir hatten es ja in einem der letzten Pods auch schon. Ich würde aber trotzdem sagen, dass das Potenzial aus dem, was er da hat, mehr rauszuholen, und zwar ohne, dass irgendwie jetzt alle verletzt waren, also nicht falsch verstehen, die Cavs hatten viele Verletzungen letztes Jahr, aber sie hatten zumindest ein halbwegs funktionierendes Konstrukt, jetzt zum Beispiel mal verglichen mit den Memphis Grizzlies und damit mit Taylor Jenkins. Also wenn Kenny Atkinson jetzt aus dem, also in dem Moment benutze ich jetzt mal diesen Begriff Spielermaterial, ja, also wenn er mit dem Material viel mehr anstellen kann als letztes Jahr und ich würde es ihm schon zutrauen, dann glaube ich, kann man relativ früh in der Saison dastehen und sich denken, so, okay, krass, irgendwie, das ist immer noch dasselbe Team wie letztes Jahr, hoffentlich ein bisschen fitter als letztes Jahr, aber es hat sich ja wirklich nicht viel verändert. Und er hat irgendwie die ganze Trajektorie da umgekurbelt und das kann ich mir in dem Punkt sehr gut vorstellen, zumal er dann, wenn er es schafft, es umzukurbeln, natürlich auch zwangsläufig sehr erfolgreichen Basketball spielen muss, weil so weit unten waren ja jetzt die Cavs letztes Jahr auch nicht. Und dementsprechend würde die Story da für mich eigentlich ganz gut passen. Joe Mazzulla zu wählen, wäre für mich jetzt fast ein bisschen zu lame. Zumal ich echt immer noch nicht sagen kann, ob er jetzt irgendwie so der mega geile Coach ist oder nicht. Also bei Joe Mazzulla tue ich mir wahnsinnig schwer. Und bei Taylor Jenkins wäre für mich natürlich die Story, dass einfach die Grizzlies halt viel besser sind als letztes Jahr. Aber es ist auch ein bisschen lame, weil man dann sagen müsste, naja, okay, da war halt auch einfach gar niemand gefühlt im Kader. Und die hatten, was hatten wir beim letzten Mal, irgendwie 395 verschiedene Starting-Lineups. Also das, ja, das muss sich ja irgendwie verbessern dieses Jahr. Deswegen, ich glaube, ich wäre bei Kenny Atkinson.
Ich bin bei den Grizzlies, ist genau der Gedanke, den du jetzt am Ende nochmal geäußert hast. Ich glaube, es ist halt einfach ein völlig anderes Team. Und das muss ja zwangsläufig, wenn die alle fit sind, besser sein. Es ist halt natürlich, wenn es viel besser ist, ist es eine Entwicklung und das kann man auch würdigen. Ja, aber es kommen mir so ein paar Namen in den Kopf. Und ich bin tatsächlich auch bei Kenny Atkinson gelandet. Ich erkläre gleich, warum. Aber ich habe auch hier mal geguckt. Also heute geht's bei mir so ein bisschen um die letzten 10 Jahre immer. Wer wurde eigentlich Coach of the Year? Und da habe ich auch eine Regelmäßigkeit entdeckt, nämlich die, dass eigentlich immer jemand Coach of the Year wurde, dessen Team auch wirklich sehr erfolgreich war. Und mit sehr meine ich halt sehr, sehr erfolgreich in der Regular Season. Das heißt, wenn man wieder auf die letzten 10 Jahre schauen, gibt's halt nur Coaches, die mindestens mal mit ihrem Team Homecourt geholt haben, also in den Top 4 waren. Und 4 ist nur einmal der Fall gewesen. Tatsächlich war es, also in ihrer jeweiligen Conference, tatsächlich waren die meisten dann wirklich auf Platz 1 oder 2 sogar. ein paar Mal auch drei und eben nur einmal auf vier. Also es ist offenbar auch so eine Regelmäßigkeit, dass Trainer, selbst wenn sie den Sprung irgendwie von 13 auf 6 oder 7 schaffen, eigentlich eher nicht Coach of the Year werden. Mhm. Also habe ich mir im Kopf schon auch eher so diese Kandidaten rausgestrichen. Ja, also Kenny Atkinson kommt mir da einfach in den Kopf, weil es ist jemand, der mit seinem Team, das in der Regular Season einfach sehr gut ist, nochmal einen Schritt machen könnte. Also er könnte halt ein paar Spieler nochmal ein bisschen weiterentwickeln und ja, könnte das Team so voranbringen, dass sie am Ende vielleicht, sagen wir, auf 2 oder so landen. Osten hinter den Celtics, das ist ja jetzt nicht unrealistisch. Mhm. Und dann hätten wir schon so einen kleinen Sprung. Also ich kann mir halt schon echt vorstellen, dass gerade weil bei den Cavs so zuletzt ein bisschen, also ich hatte ein bisschen dieses Gefühl, da ist einfach der Wurm drin, hatten glaube ich viele, dass es nicht so richtig vorangeht. Und wenn man jetzt merkt, ah, es geht doch wieder voran, könnte man das halt direkt irgendwie ein Stück weit zumindest auch Atkinson zuschreiben. Anderer Kandidat, den ich im Kopf hatte, war irgendwie Jamal Mosley von Magic, weil die entwickeln sich ja dauernd.
Ja, stimmt.
Also jemand, der einem einfach dann in den Sinn kommen muss. Die müssten aber, ja, die müssten natürlich dann auch relativ erfolgreich sein. Muss man schauen, wie weit oben die Magic dann tatsächlich landen. Aber ja, und für mich fallen dann andere Namen, also was halt richtig lame ist, teilweise wird J.J. Redick hier schon genannt, wenn man mal so ein bisschen rumgoogelt. Mhm. Ja, dessen Team wird halt vermutlich nicht so weit vorne landen, auch wenn es jetzt am Anfang ganz gut aussieht. Ja, Jean Mazzulla kann man auf jeden Fall nennen und ist eigentlich fast ein bisschen frustrierend, dass jemand, der einfach die ganze Zeit vorne landet, dann oft gar nicht so richtig in der Diskussion ist, weil, ja, irgendwie, er war halt einfach schon gut mit seinem Team. Aber ja, mein Pick wäre dann auch Kenny Atkinson.
Ja, also ich kann eure Picks auf jeden Fall nachvollziehen. Ich habe mir da aber ein bisschen Homer-mäßig Steve Kerr aufgeschrieben, einfach weil ich die Warriors generell relativ optimistisch gesehen habe vor der Saison und auch denke, dass die erstaunlich viele Siege holen werden, was man vielleicht vor der Saison nicht erwartet hat. Und dass es dann nochmal so ein, ja, so ein bisschen so ein Legacy-Award vielleicht für Steve Kerr werden könnte. War jetzt aber tatsächlich nicht mein ernsthaftester Pick. Also, wenn man es ernsthaft angehen will, dann hätte ich vermutlich wieder Mark Daigneault oder eben Jean Mazzulla genommen, einfach wie Christian aufgeschlüsselt hat. Damit eine große Überraschung oder den ersten aus der Tabelle zu nehmen, fährt man einfach immer ganz gut beim Coach of the Year. Und ich denke, dass die zwei Top-Teams in Ost und West relativ ja vorneweg rennen werden damit. Und dahinter gibt's ja beim Coach of the Year immer mal wieder irgendwie 5, 6, 7 Namen, die man da nennen könnte. Also ich kann den J.J. Redick-Pick tatsächlich schon nachvollziehen, weil ich finde, offensiv sieht es schon recht ansehnlich aus, was die Lakers da fabrizieren bisher. Hatte ich so tatsächlich nicht erwartet unbedingt. Deshalb bin ich da schon positiv überrascht. Aber auch andere Picks wie Jamal Mosley oder so, die kann ich schon irgendwo verstehen, auch wenn ich denke, dass bei Mosley wäre letztes Jahr vermutlich das Jahr gewesen, wo man ihm den Award gerne hätte geben können. Dieses Jahr, denke ich, müsste er vermutlich schon nochmal einen Schritt nach vorne machen, dann eher so 50, 53 Siege oder sowas holen. Und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das wirklich drin ist mit dem Magic-Team.
Ja, er müsste halt, also die Magic müssten offensiv schon einen klaren Schritt machen und zeigen, dass er auch irgendwie dieses Problem aufgeschlüsselt hat, dass es jetzt nicht diesen klaren, primären Ballhändler gibt und das irgendwie egal ist, weil er ist so ein guter Coach, er kriegt das auch anderweitig hin. Aber ich sehe es wie du. Das letzte Jahr wäre vermutlich für ihn gewesen. Übrigens, ich glaube, das ist jetzt auch so mein letztes NBA-History-Ding, weil du jetzt eben Mark Daigneault auch genannt hast, der wäre ja dann zum zweiten Mal in Folge Coach of the Year. Was glaubt ihr, wie oft das passiert ist, seit es diesen Award gibt in der NBA?
Zweimal.
Dann sage ich dreimal.
Ja, es ist tatsächlich, wenn man vom gleichen Team ausgeht, nie passiert. Es gab es einfach noch nicht. Also er wäre der Erste, der das mit dem gleichen Team zweimal in Folge schafft. Es gab es tatsächlich schon, dass ein Trainer zweimal in Folge gewonnen hat, allerdings mit unterschiedlichen Teams. Mike Fratello, 86 und 87 mit den Hawks und den Blazers. So, aber das will ich damit sagen, ist.
Also doch, erst vor kurzem quasi.
Ja. Also gestern, vorgestern im Grunde. Wenn er das schaffen würde, so, ich finde, er könnte schon einen Case dafür haben, wenn OKC jetzt mit 10 Siegen Vorsprung oder so Erster wird, dann hat das Team offenbar einen großen Sprung nochmal geschafft, was ich auch nicht für komplett unrealistisch halte. Aber ja, muss man eben sehen, ob da, also es gibt halt einfach andere Kandidaten, wie die jetzt von uns genannten, die glaube ich dann nochmal einen besseren Case haben, weil einfach dieser Sprung nochmal klarer ist. Und ganz ehrlich, die Leute geben sich halt alle auch so ein bisschen gegenseitig die Awards und da ist dann auch mal jemand anderes dann dran, glaube ich.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also nur ganz kurz zu Jamal Mosley. Ich erinnere mich auch an unsere Preview mit den Magic und da waren wir auch alle ein bisschen skeptisch, dass es für die so mega weit weiter nach vorne geht, auch in Anbetracht der anderen Teams, die da vor ihnen stehen. Und das wäre wahrscheinlich schon nötig, um da voranzukommen. Bei Kenny Atkins wiederum in dem Bereich kann ich mir sogar vorstellen, dass sie am Ende irgendwo auf demselben Platz einlaufen, aber das in einem ganz anderen Stil. Oder halt einen Platz irgendwie drüber und dass das dann schon irgendwie ausreicht, um vielleicht noch ja einfach da ein bisschen Positiveres zu haben. Bei Taylor Jenkins nur kurz, wenn jetzt natürlich die Memphis Grizzlies tatsächlich glorios irgendwie auf der 1 einlaufen sollten, ja, und wären einfach wieder back, da wo sie halt vor 2-3 Jahren waren. Kann natürlich auch sein, dass das dann gewählt wird oder so, aber ich fand die Story jetzt irgendwie, weiß nicht, find ich ein bisschen doof, irgendwie zu sagen, okay, jetzt habe ich alle meine guten Spieler zurück, jetzt bin ich auch wieder gut.
Ja, wobei man sagen muss, es ist vielleicht das, was wir jetzt so analysieren, und ich sehe es ja genauso wie du, aber was natürlich auch sein kann, ist, dass da Leute ganz anders draufschauen und sagen, ey, guck mal, die Grizzlies sind auf einmal irgendwie 10 Plätze weiter oben oder so, die sind ja viel, viel besser geworden als letztes Jahr, hat der Trainer toll gemacht. Und so ein bisschen ausgeblendet wird, dass da eigentlich eine komplett andere Mannschaft gespielt hat und einfach alle verletzt waren, mehr oder weniger. Den Case kann ich mir schon vorstellen. Also ich glaube, er wird tatsächlich auf jeden Fall im Rennen sein, weil ich denke, dass die Grizzlies ganz gut sein werden. Ob sie jetzt wirklich ganz weit oben landen oder ob sie so Sechster oder sowas werden, hatten wir ja beim letzten Mal auch schon diskutiert. Aber schauen wir mal.
Ja. Und bei den Lakers nur kurz letzter Satz dazu. Ich meine, wenn die gut sind, heißt es bei den Lakers momentan wahrscheinlich zwangsläufig, dass einfach LeBron und AD rasieren, was auch irgendwie nicht ungewöhnlich ist, aber was man wahrscheinlich am allerwenigsten dann in dem Fall dem Coach anlasten kann. Dann müsste schon das ganze Teamkonstrukt funktionieren irgendwie. Sie müssten irgendwie geile Plays haben und so weiter. Und das ist ehrlich gesagt ein Haufen Arbeit, das so auffällig zu machen, dass es quasi mehr auffällt als die Leistung der beiden Stars, wenn sie scheinen. Und das darf man, glaube ich, nicht außen vor lassen, dass es gar nicht so einfach ist, das dann so in den Vordergrund zu rücken. Aber gut, wir werden sehen. Ich würde sagen, wir kommen weiter. Und noch ganz wichtiger Award hier, natürlich, den sollten wir jetzt auch gleich mal machen, bevor wir vielleicht wieder zu einem spannenderen kommen, nämlich den Clutch Player of the Year. Wen habt ihr denn da so im Gepäck?
Ich habe mir da Nikola Jokic aufgeschrieben. Der war die letzten Jahre, finde ich, schon immer ein relativ guter Kandidat für sowas. Denver ist immer eins dieser Teams, die mehr Spiele gewinnen, als sie eigentlich gewinnen sollten, wenn man nach dem Net-Rating nur gehen würde. Einfach weil Jokic in den letzten 5 Minuten dann doch meist nochmal schaffen kann, irgendwie das Spiel so an sich zu reißen, die richtigen Würfe für sich und das Team rauszuspielen, ein paar Mal den gegnerischen Big zu überpowern und dann eben nochmal so ein paar Punkte rauszuholen. Deshalb glaube ich, dass er da in solchen Stats ganz gut aussehen könnte, aber bei dem Witz Award habe ich mir jetzt auch nicht so viele Gedanken gemacht, ehrlich gesagt.
Ja, wir können es recht kurz machen. Also ich hätte da auch Nikola Jokic. Ganz einfach deshalb, weil ich glaube, das Team ist einfach wird ein bisschen schwierigere Saison als zuletzt haben. Das heißt, es sind vielleicht nochmal ein paar engere Spieler dabei. Wie Patrick gesagt hat, ohnehin ein Team, das ein bisschen mehr gewinnt manchmal, als das sollte. Und das liegt halt auch an ihm. So, wohingegen dann Leute, die ja auch super klatsch sind, wie Shea zum Beispiel, da werden einfach klarere Spiele dabei sein, in denen der dann gar nicht so die Gelegenheit hat. De'Aaron Fox ist so ein Typ, der kann da bestimmt auch ein Wörtchen mitreden. Aber mein Pick ist dann am Ende Jokic, weil einfach die Situationen, die müssen ja auch kommen. So, und ich glaube, die werden dann da sein. Und wenn ich einem vertraue, dass er die dann nutzt, dann ist es Nikola Jokic.
Ja, kann ich nachvollziehen. Den habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht gewählt, aber ich glaube, das ist einfach.
Das Jay Huff, oder?
Ja, natürlich habe ich Jay Huff, klar. Aber abgesehen von Jay Huff, ist mir irgendwie sofort, und das ist für mich so ein Bauchgefühls-Award, weil, klar, kommt immer darauf an, wie viele Klatschsituationen gibt's denn überhaupt, ja, wenn du ein Team hast, was regelmäßig abgeschlachtet wird, wird's ein bisschen schwierig, Klatschplayer auf dir zu werden, wenn du ein Team bist, wo alle Stars irgendwie 7 Minuten vor Ende auf die Bank gehen, weil's eh entschieden ist, auch. Bei wem das höchstwahrscheinlich, vermute ich jetzt mal, nicht so sein wird, sind die Knicks, und deswegen kam mir da sofort Jalen Brunson in den Kopf. weil Jalen Brunson einfach so dieser, also erstens mal hat er es die letzten Jahre ja schon gut gemacht, zweitens ist er einfach so dieser Bully-Typ, der einfach prädestiniert dafür ist, sich am Ende nochmal irgendwie durchzuwalzen und nochmal zum Korb zu kommen. Und ich glaube auch, dass die Knicks des Öfteren mal in die Situation kommen werden, dass es eng ist. Und das ist jetzt sowohl positiv als auch negativ gemeint und damit irgendwie neutral. Aber ich glaube einfach, dass es da spannende Spiele geben wird mit Beteiligung der Knicks. Aus vielerlei Hinsicht. Und wenn dann jemand übernehmen muss und sollte, dann ist es definitiv Jalen Brunson. Und als Runner-up sozusagen hatte ich jetzt hier Luka Doncic. Weil, klar, irgendwie so ein Stepback, Fallaway, Turnaround, was auch immer, Dreier über fünf Leute irgendwie drüber, so in der letzten Sekunde. Für sowas ist er natürlich auch mal gut. Also ich hätte jetzt die beiden irgendwie vorne, kann aber Luka Jokic auch sehr gut nachvollziehen.
Ja, am Ende kann man das ja auch einfach abmessen, ne? Also du kannst ja gucken, wer die meisten Clutch Points geholt. So, das, also da kann es ja unterm Strich gar nicht so viele Diskussionen geben.
Das sehe ich auch so und deswegen lassen wir die auch und kommen direkt weiter. Und blenden mal wieder was Spannendes ein und kommen, würde ich sagen, zum Rookie of the Year. Und ja, wir hatten es ja vorhin schon im Vorgespräch, Rookie of the Year ist immer so eine Sache, weil man einfach vieles nicht weiß, muss man zugeben. Jetzt könnte man natürlich sagen, wir könnten einfach Dennis dazu nehmen und der würde dann einfach sehr, sehr viel wissen. Und möglicherweise hat sich auch der eine oder andere von uns mehr mit den Rookies beschäftigt als eben der eine oder andere, wenn man das so sagen kann. Aber ich bin mal sehr gespannt, wen ihr habt. Ich habe eine klare Meinung. Ich kann aber nicht behaupten, dass die wirklich klar fundiert ist. Also das muss ich schon mal vorneweg schicken.
Das sind immer die besten Meinungen.
Ja, genau. Deswegen lasse ich euch gerne den Vortritt.
Ja, es ist. Ich glaube, das Schweigen sagt ein bisschen mehr so aus.
Mhm. Es ist wirklich gerne so, anfangen, weil Christian.
Bitte?
Du darfst gerne anfangen.
Ja, ich wollte es auch überlassen. Ich finde, das ist also für mich wirklich das schwierigste Award. Also eine klare Meinung habe ich da wirklich nicht. Weil du hast einfach jedes Jahr Leute dabei, bei denen klar ist, die übernehmen eine große Rolle. So, die dürfen schon viel machen in einem schlechten Team. Die holen Punkte und rennen einfach den anderen davon. So, wir hatten vor 7, 8 Jahren mit Malcolm Brogdon mal so einen Fall, der hat 10 Punkte im Schnitt gemacht. Da war so ein gewisser Ben Simmons auch im Jahrgang. Mhm. aber nee, sonst kommt das danach, ja eigentlich.
Das war der Embiid-Jahrgang. Brogdon ist der Embiid-Jahrgang. Da war Embiid verletzt und deshalb, oder?
War es nicht so, dass er die erste Saison dann von Ben Simmons ist?
Nee, weil Simmons hat doch auch die erste Saison verletzt ausgesetzt. Der war doch dann in der Mitchell-Saison dabei.
Ja, jetzt bringe ich es alles durcheinander. Wie auch immer. Also Malcolm Brogdon hatte jedenfalls mit 10 Punkten im Schnitt den Award geholt, aber das ist ja selten. Ne? Also normalerweise hast du ja diese Spieler, die dann reinkommen, bei denen klar ist, so, die rasieren jetzt schon in der ersten Saison, das machen das vielleicht total ineffizient, aber die Punkte sind dann so beeindruckend, dass das passt. Also ich meine, letztes Jahr müssen wir nicht drüber reden, wenn man jammer. Aber auch in den Jahren davor hat man das ja einfach fast immer gehabt. Und das fehlt dieses Jahr einfach. Wir haben sowas nicht. Also ich bin schon froh, wenn ich Leute finde, die irgendwie eine nennenswerte Rolle haben. Wie eben Zach Edey zum Beispiel. Das war vor der Saison. Also ich finde, hier ist es tatsächlich gar nicht so unwichtig, mal in den ersten Spielen zu schauen, wer bekommt denn jetzt eigentlich eine Rolle. Bei Zach Edey war das vorher klar, dass er auf der 5 spielen soll in Memphis. Und ich dachte mir halt, ja, das wird, also der ist halt riesig, der wird viele Rebounds sammeln. Das ist ein Lob-Threat für Ja Morant, der kriegt halt so seine Punkte. Am Ende kommt er irgendwie mit, keine Ahnung, 10-10 oder sowas raus oder mit 11-12, ich habe keine Ahnung. Mhm. Und dann holt er den Award automatisch. Bei Reed Shepard, der sicherlich, also wenn wir ein paar Jahre drüber reden, kann es vielleicht der beste Spieler aus dieser Klasse sein. Da war ich vorher schon ein bisschen skeptisch, weil ich dachte, mal sehen, wie viele Minuten und wie er bekommt, wie viele Abschlüsse er im Endeffekt hat und so, ob er überhaupt diese Zahlen produzieren kann. Und jetzt gibt's halt ja so ein paar Leute, die einfach, bei denen man merkt, okay, die sehen jetzt Minuten, ob das ein Yves Missy ist bei den Pels, der im Laufe der Saison natürlich auch vielleicht an Daniel Theis dann vorbeikommen könnte und dann zusätzlich nochmal startet. Und ja, die Skepsis, die bei Zach Edey zum Beispiel bei mir jetzt ein bisschen gewachsen ist, kommt auch daher, dass der einfach gar nicht so viele Minuten sieht. Also der startet zwar, aber er kommt irgendwie auf 17 Minuten im Schnitt jetzt. Das werden mit Sicherheit auch noch mehr werden. Aber der wird immer mit Fouls zu kämpfen haben und der wird auch große Teile des Spiels vielleicht nicht unbedingt so gut spielbar sein. Und deswegen, ich tue mich total schwer. Also aktuell habe ich ihn noch als den Kandidaten stehen, weil er einfach die konstanteste Rolle hat. Ein Alex Saar bei den Wizards, der startet auch. Bei dem ist es so, dass er einfach sehr ineffizient jetzt auch vor der Saison zum Teil schon war. Das hat auch ein bisschen die Skepsis genährt. Ja, und auch nicht so automatisch diese Stats, glaube ich, produziert. Also bin ich aktuell irgendwie noch bei Zach Edey, aber es gibt halt so eine Reihe von Spielern, die können da einfach vorbeiziehen, wenn sie eine größere Rolle bekommen und dann irgendwie bei 12, 13 Punkten im Schnitt stehen. Das kann schon reichen dieses Jahr.
Also, ich muss sagen, ich habe so ein bisschen natürlich bei dem Award ist muss man das irgendwie so ein bisschen machen, so ein bisschen geguckt, okay, was vergeben denn so die üblichen Vegas-Buchmacher irgendwie als Chancen? Und das Interessante ist, dass die sich ja in der Regel relativ einig sind, also meistens, ja, es kommt ein bisschen auf den Award an, aber beim MVP-Award oder beim Depoy oder sowas, da sind die Odds eigentlich immer relativ klar verteilt. Beim Rookie of the Year sind sie es zumindest dieses Jahr überhaupt nicht. Also da fallen dann auch Namen wie Zach Edey, wie Zachary Risacher. gleich mal abgelesen. Oder eben Dalton Knecht. Und das finde ich zum Beispiel irgendwie auch spannend, weil ich mir bei dem auch so ein bisschen unsicher bin. Ist es jetzt wieder so der neue Lakers-Hype? Und alle denken so, oh krass, also so diese Hype, der, es gibt ja jedes Jahr so ein bisschen, und das meine ich jetzt gar nicht irgendwie böse oder so, aber so diese Lakers-Sau, die durchs Dorf getrieben wird und alle sind total hyped irgendwie. Ich erinnere an den THT-Hype irgendwie vor einiger Zeit, der auch so ein bisschen cringe war. Oder ist es ziemlich gerechtfertigt? Und wenn man jetzt aber so sieht, was einige über ihn sagen, kann es natürlich durchaus sein, dass er sich irgendwie da eine gewisse Rolle reinspielt. Also ich finde es irgendwie spannend. Saar natürlich genauso irgendwie, den kann man da auch mit nennen. Ich würde mich jetzt aber einfach vielleicht auch mitunter deswegen, weil ich mich mit ihm noch mit am meisten beschäftigt habe und wie du es vorhin gesagt hast, Christian, weil halt seine Rolle irgendwie am klarsten definiert ist, mit Zach Edey gehen. Ja, es kann sein, dass er irgendwann also nicht spielbar ist in Phasen, dass er irgendwie, also für seinen großen Wurf ist er sowieso nicht bekannt, aber dass das irgendwie vielleicht ein Problem geben könnte, wobei ich jetzt mal sagen würde, dass die Grizzlies eigentlich ein ganz gutes Spacing um ihn herum hinkriegen sollten und er mit dem, was er da kann, eigentlich ziemlich gut zu Ja Morant passen könnte, besser aber noch zu Bane und Smart, also zu Leuten, die einfach gern von draußen drauflatzen und dann auch ein bisschen Platz machen. Er kann Lobs verwerten, er ist einfach wahnsinnig groß, ist wahnsinnig massiv. Er gibt einem sofort so ein bisschen Stephen Adams-Vibes und da erinnert man sich natürlich ganz gerne dran eigentlich. Deswegen würde ich einfach mit ihm gehen, weil bei allen anderen sind für mich persönlich, und wie gesagt, ich habe mich nicht allzu tief mit dem Rookie-Jahrgang beschäftigt, ein paar zu viele Fragezeichen übrig, wie es so mit dem Fit ist und dem ersten Jahr. Und weil eben eine ganz, ganz, ganz klar definierte Rolle, und viel klarer kann man es ja gar nicht definieren als bei ihm, aufgrund des Skillsets, das er da eben so bringt, natürlich hilft. Also ein Rookie, der genau weiß, was er tun soll und was eben nicht, hilft halt sehr viel im Vergleich zu, wenn du jetzt jemand bist, der gleich ein Creator sein soll oder sowas. Und das muss er ja gar nicht.
Ja, ich habe mir tatsächlich Reed Shepard aufgeschrieben, auch wenn ich sagen muss, dass ich die Argumente für Zach Edey auch nachvollziehen kann und ihn da schon ein bisschen für den logischen Pick halte irgendwo. Aber ich muss sagen, ich finde ja Reed Shepard an sich einfach den viel, viel interessanteren Spieler und habe mir dann einfach gedacht, der wird sich schon irgendwie durchsetzen in dem Rockets-Team. Das sieht bisher noch nicht so aus. Der spielt aktuell nur 10 Minuten, aber das kann ja noch werden. Auf die erste Woche lege ich da jetzt noch nicht so viel Wert, aber insgesamt auf jeden Fall ein ziemlich wilder Jahrgang, weil wenn man mal schaut, also aktuell averaged niemand mehr als 25 Minuten und keiner über 10 Punkte. Also das ist schon ziemlich, ziemlich wenig, was da bisher kommt aus dem Jahrgang. Da bin ich mal gespannt, ob das in den nächsten Wochen noch ein bisschen mehr wird. Weil wäre schon ein bisschen schade, wenn da gar keiner dabei ist, der irgendwie so zumindest mal 15 Punkte oder so sieht und mal eine größere Rolle. Also gerade bei Carlton Carrington oder auch bei Alexa in Washington, da würde es mich jetzt eigentlich schon irritieren, wenn die nicht noch ein bisschen mehr ballern dürfen.
Ja, definitiv. Ja. Also, die sollten auch ballern dürfen, gerade in Washington, weil ich meine, was willst du sonst machen? Ne? Also ist jetzt nicht so, als hätte das Team so viel bessere Pläne.
Ja, aber das wäre, also die Wizards sind für mich auch so ein Team, auf das man da ein bisschen schauen kann. Also gerade Carrington könnte vielleicht, ja, jetzt am Anfang ist er, glaube ich, gestartet, dann kam er von der Bank. Aber ist jemand, der irgendwie scoren kann. Also wenn das ein Spieler ist, dessen Rolle einfach immer größer wird im Laufe der Saison und der dann irgendwie diese 12, 13 Punkte auflegt, also das, ja, kann vielleicht jemand sein, der da irgendwie eine Rolle spielt. Die Raptors sind noch so ein Team, die einfach jetzt ein paar Leute reinwerfen. Also ich habe da Lineups gesehen, in denen auf einmal Namen wie Battle Sheet, Mobo und was weiß ich aufgetaucht sind.
Battle Sheet ist auch immer gut.
Ich lag krank im Bett, als ich die ersten Spiele gesehen habe und habe gedacht, ich habe echt hier gerade einen Fiebertraum, welche Leute ich da gerade sehe. Also die kriegen offenbar diese Möglichkeiten so, und das, was Patrick völlig richtig sagt, am Ende sind das sehr wenige Minuten und da kommt einfach gerade noch sehr, sehr wenig. Und wir wissen alle, dass sich das im Laufe der Saison ein bisschen ändern wird. Irgendwann kannst du ja natürlich einen Schnitt nicht mehr so nach oben ziehen. Es gibt trotzdem, finde ich, Leute, die sehr interessant sind. Also Reed Shepard, wie gesagt, hat mir auch in den wenigen Minuten, die er bisher gespielt hat, echt gut gefallen. Also einfach super, super spannender Spieler. Auch jemand wie Ryan Dunn bei den Phoenix Suns, sehr interessant und für das Team eigentlich sehr passend, weil er halt Defense bringt, was sie auf jeden Fall brauchen. Da kann ich mir auch vorstellen, dass er die Minuten sieht und muss man einfach sehen, was offensiv noch dabei rumkommt. Jane Wells bei den Grizzlies hat mir jetzt in seinen Bankminuten auch gut gefallen. Wie gesagt, Missy, so ein Kandidat. Vielleicht ist der von Castle noch von Spurs. Also sind schon Leute da, aber alle halt noch mit sehr begrenzten Rollen. Ja, muss auch mal schauen, wenn bei den Blazers Ayton getradet wird irgendwann und Donovan Klingen startet, spielt noch mehr Minuten, der produziert halt im laufenden Band Stats. Es ist ein weites Feld und ich finde ehrlicherweise kein Award ist gerade spannender.
Ja, so.
Oder langweiliger.
Oder langweiliger. Oder langweiliger. Genau, kann man auch so sehen. Also ich meine, wenn man sieht, dass die ersten 10 Rookies, wenn ich nach Scoring sortiere, einfach zwischen 6,8 und 8,7 Punkte machen, dann ist jetzt natürlich nicht so, dass er einen direkt vom Stuhl haut, irgendwie vor Begeisterung. Wobei ich sagen würde, dass Zach Edey in gerade mal 16 Minuten, die natürlich auch viel damit zu tun haben, dass er einfach im Schnitt 3,8 Fouls auflegt.
Ja.
aber ja trotzdem relativ respektable 8 Punkte oder fast 8 Punkte, 5 Rebounds auflegt. Da kann natürlich theoretisch was gehen. Also wenn er das irgendwie so ein bisschen in den Griff bekommt, und das ist auch nicht leicht tatsächlich irgendwie in der Rolle ganz am Anfang. Aber kann ich mir schon vorstellen. Aber ja, ich bin auch. Also unterwältigt wäre jetzt falsch, überwältigt bin ich mit Sicherheit nicht. Also es ist halt irgendwie so, man denkt so, naja, mal schauen, was da irgendwie noch geht.
Ja, du hast übrigens als du sagtest, er bringt keinen Wurf mit, hast du recht, Shooters Gonna Shoot ist jetzt bei ihm nicht unbedingt die Berufsbeschreibung, aber er hat einen Dreier tatsächlich jetzt getroffen, ne? Also
ja,
den stimmt. Wollen wir nicht unterschlagen.
Stimmt.
Es wird noch ein richtiger Shooter, ja. Wahrscheinlich.
0,3 von 0,8 Versuchen. Verwandelt, das ist doch aller Ehren wert, würde ich mal sagen. Und wir kommen damit, wir haben noch ein bisschen was hier, bevor wir zum MVP kommen. Und bevor wir zum Deep Hole kommen, würde ich sagen, machen wir mal ganz kurz den Tournament MVP des NBA Cups oder wie auch immer das Ding dann heißt. Sehr, sehr wichtiger Titel. Also den muss man jetzt irgendwie mitnennen, weil das ist ja quasi ein Titel, den wir die letzten Jahre nicht hatten. Und ich habe da jetzt so die richtig lame Nummer gewählt und würde einfach mal auf Jason Tatum tippen. Weil ich würde einfach mal sagen, das Team, das dieses NBA-Tournament gewinnt, ist möglicherweise, nicht zwingend, haben wir auch schon erlebt, aber möglicherweise ja das Team, das irgendwie relativ stark unterwegs ist und dann möglicherweise auch Chancen drauf hätte, so den ersten Spot in der Endtabelle zu bekommen. Und da sehe ich halt momentan schon relativ... Das ist relativ klar, OKC ist natürlich auch noch da und so, aber würde ich jetzt irgendwie schon noch Boston vorne sehen und wenn ich davon jemanden wählen müsste, dann wäre es Jason Tatum, deswegen wäre das mein Pick.
Puh, ja. Über diesen Award habe ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht, ehrlich.
Das geht mir auch so.
Aber ja, wenn man jetzt mal spontan überlegt, das ist natürlich die Chance auch für Leute, die mit ihrem Team vielleicht nicht ganz, ganz oben dabei sind, in der Regular Season anzugreifen und dann doch nochmal einen Titel zu holen, einen ganz, ganz wichtigen. Also ich bin mir nicht sicher, welchen Stellenwert der tatsächlich hat. Wahrscheinlich ist er nicht allzu groß, so wie im Fußball vielleicht der Supercup oder sowas. Vielleicht ist es auch ein bisschen mehr. Also letztes Jahr war es ja LeBron, der den Award gewonnen hat. Ich weiß nicht, also ich bin dieses Jahr so ein bisschen pessimistisch bei den Bucks, die ja schon sehr underwhelming waren am Anfang der Saison. Kann mir vorstellen, dass die Saison nicht so rund läuft, dass sie dann aber irgendwie über dieses Tournament vielleicht doch da reinkommen. Also nicht gut heißt, dass sie immer noch weit vorne dabei sind, so. Dass dann vielleicht Giannis einfach den Award sich holt. Ich würde einfach mal auf Giannis jetzt gehen. Tatum kann andere Sachen gewinnen und ich glaube, das wird ihn auch ein bisschen mehr dann noch interessieren. Aber ich tippe einfach mal auf Giannis.
Ich tippe jetzt einfach mal auf Luca, aber das ist gerade wirklich sehr spontan.
Okay, dann haben wir sehr fundiert hier begründet, was da Sache sein wird. Und ich würde sagen, wir sparen uns die letzten beiden wirklich, also die besten beiden für den Schluss auf und kommen noch ganz kurz zum Executive of the Year. Wir haben ja auch das im Vorgespräch schon besprochen. Ist es der lameste Award von allem noch vor dem Tournament MVP? Ich würde schon sagen, oder?
Ich dachte erst ja und dann hat Patrick mich vielleicht doch ein bisschen überzeugt, dass es anders sein könnte. Also der erste Name, der mir sofort in den Kopf kam, war eben Sam Presti. Weil was OKC gemacht hat, war einfach super. Auch ohne, dass ihnen das irgendwie komplett zugespült wurde. Ja klar, die Bulls müssen es auch erstmal machen, so mit Caruso, aber er hat es dann auch eingefädelt, Giddy abgegeben und damit halt eine Schwachstelle losgeworden. Mit Caruso jemanden reingeholt, der echt helfen kann. Vor allem Richtung Playoffs dann echt helfen wird mit seiner Defense. Und Hartenstein reingeholt. Also ich freue mich brutal, wenn der endlich auch spielen kann. Und gerade so die Kombination dann mit Chet Holmgren und allen anderen, das wird schon sehr, sehr spannend. Und auch diese ganzen Verlängerungen, die so ein bisschen unter Weiteres manchmal laufen, aber viele Leute, die von der Bank kommen, einfach noch mal gehalten und damit diese Tiefe gesteigert. Also war schon für mich irgendwie relativ schnell die Nummer 1. Aber dein Kandidaten, Patrick, fand ich jetzt auch nicht so schlecht, ehrlicherweise.
Aus Sixers Sicht. Ich finde, aus Sixers Sicht macht, oder generell aus der Sicht der Liga, ist es ja oft so, dass den Award jemand bekommt, der irgendwie im Sommer den most splashy Move hatte, und das war halt Paul George zu den 76ers. Ja. Je nachdem, der wird ja auch vor den Playoffs vergeben, das heißt, wenn die Sixers dann ganz gut aussehen, dann könnte es vermutlich der werden, aber am Ende ist es halt ja schon ein bisschen irgendwie ein langweiliger Award, weil der ja nur quasi für die Moves aus dem letzten Sommer gilt und nicht für den Rest, und gibt ja schon irgendwie Sachen, die Sam Presti seit 2-3 Jahren oder so macht, die halt jetzt erst so richtig sich auszahlen, und die gibt irgendwie kein Reward dafür, sondern das wird quasi immer so unter den Tisch fallen gelassen. Deshalb finde ich das auch irgendwie ein bisschen kontraintuitiv.
Ja, also ich glaube auch, dass Sam Presti, der müsste ja eher so eine Art Lifetime Achievement Award jetzt bekommen, einfach für eine Periode der letzten, weiß nicht wie viele Jahre, in denen er einfach da ein gutes Ding gemacht hat. Ich würde auch tippen auf Daryl Morey, und zwar aus genau dem gleichen Grund, aus dem du ihn gewählt hast, Patrick, weil er halt den größten Fisch an Land gezogen hat. Und das Ding ist halt, so viele große Fische gab es ja jetzt nicht im Sommer, die da gewechselt sind oder die überhaupt zu haben gewesen wären. Und meistens wird einfach gesagt, okay, wenn jemand da ist, wie Paul George, theoretisch sind natürlich viele Teams an ihm interessiert, er hat es aber geschafft, aus welchen glücklichen Umständen möglicherweise auch immer. Und dann wird es wahrscheinlich kriegen. Brad Stevens wäre natürlich auch eine gute Wahl. Nur der hat natürlich im Sommer wenig gemacht, außer viel Geld ausgegeben. Kann man sagen.
Oh. Und der hat gerade gewonnen, den Award, oder?
Ja, weiß ich gar nicht, wer der Letzte war. Das habe ich nicht mal verfolgt, um ehrlich zu sein. Aber auch da finde ich halt immer, wenn wenig passiert, ist es einfach schwer zu beurteilen. Deswegen wäre ich wahrscheinlich dann tendenziell in dem Fall auch bei Daryl Morey, wenn ich drauf tippen müsste, wenn ich sagen würde, wer es wirklich verdient hat, dann ist es wahrscheinlich Sam Presti. Obwohl, ich finde, man könnte auch ein bisschen einen Case machen für den GM der Pacers, weil mir, aber das ist jetzt auch nichts Aktuelles natürlich, muss ich sagen, sondern auch eher über die letzten paar Jahre, weil mir eigentlich sehr gut gefällt, wie es die Pacers halt hinkriegen, so einen Neuaufbau zu starten, ohne dass sie komplett abfacken irgendwo zwischendrin. Und wenn man jetzt natürlich das mit dem Team hält und irgendwie Fan der Pacers ist und sieht, okay, die haben sich ganz gut entwickelt, dann ist es natürlich vielleicht schon so ein bisschen schöner, als irgendwie so einen kompletten Prozess durchzumachen, wie man das jetzt in Philadelphia vorher gemacht hat. Könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht Christian auch ganz gut gefallen hätte.
Ja, klar. Also wie gesagt, ich finde dieser Award sollte irgendwie schon noch würdigen, was man über einen längeren Zeitraum macht. Ich glaube, im Endeffekt wird aber die letzte Offseason schon eine gewichtige Rolle spielen. Und wenn man einen großen Fisch bei Ben Pacers ausmacht, dann ist das ja Pascal Siakam und der ist halt im Laufe der letzten Saison gekommen. Ich denke, das fällt dann so ein bisschen ab als schon zu weit weg. Und wir haben halt da einfach mit OKC und den Sixers zwei Teams, in denen in dieser Offseason jetzt auch noch sehr viel passiert ist. Was eben auch für Daryl Morey nochmal sprechen würde, es war dann eben nicht nur Paul George, sondern er hat auch viele kleine Deals gemacht, die gut waren. Voraussetzungen dafür geschafft, dass man auch jetzt im Laufe der Saison vielleicht noch was machen kann. Natürlich macht mir als Sixers-Fan die Zeit ohne Embiid und George jetzt irgendwie so ein bisschen Bauchschmerzen, trotz der anderen irgendwie ganz, ganz guten Namen, die jetzt dabei sind. Das sieht natürlich aber noch nicht so doll aus. Aber das ist ja logisch, wenn deine zwei besten Spieler oder dein bester und drittbester Spieler, wie auch immer man das sortieren will, wenn die nicht am Start sind. Aber ja, ich glaube, in beiden Fällen kann man einen Case machen für Sim Presti und Daryl Morey, weil beide eben nicht nur diesen einen Deal gemacht haben, sondern der im Vordergrund steht, aber ja, dann halt noch viele andere Sachen drumherum passiert sind.
Ja. Nee, das ist wohl wahr. Dann kommen wir doch zum Defensive Player of the Year Award, der, würde ich fast sagen, manchmal sogar der am heißesten diskutierte ist. Also ich finde es in manchen Jahren echt, echt interessant, wie beim MVP alle so ein bisschen abwägen und ja, das ist mein Kandidat und das ist halt der Kandidat von anderen, interessiert mich nicht so richtig. Aber beim Depoy, der geht es teilweise richtig heiß her. Wenn ich dieses Jahr drauf gucke, scheint mir das irgendwie gar nicht so die furchtbar heiße Diskussion zu sein und bin echt mal gespannt, ob ihr dann anderen Kandidaten stehen habt als ich. Aber ich wage es fast zu bezweifeln, Patrick.
Ich nehme tatsächlich an, dass wir einen anderen Kandidaten haben. Oh. Ich habe mich nämlich für Chet Holmgren am Ende entschieden.
Oh.
Und ich gehe einfach mal davon aus, dass du, wie der Mitläufer, der du bist, einfach Victor Wembanyama aufgeschrieben hast.
Ich habe natürlich Marcus Smart, aber da kommen wir gleich drauf.
Ja, nee, also ich habe mich für Chet entschieden. Ich denke einfach, dass ja die Thunder vermutlich die beste oder zweitbeste Defense der Liga stellen werden. Und da lege ich halt schon einen gewissen Wert dann drauf, dass der Spieler nicht nur oder dass der Spieler eine gute Defense, eine sehr gute Defense ankert und nicht nur da so ein bisschen mitschwimmt. Und ich denke, dass Chet Holmgren da schon mit die besten Chancen hat. Also klar, das Team ist generell stark defensiv. Mit Hartenstein ist da auch jemand dazugekommen, der da defensiv vermutlich helfen wird, gerade wenn es gegen ein bisschen größere, dominante Spieler geht, wie Jokic oder Embiid. Aber ansonsten finde ich Chet Holmgren vom Skillset her einfach so super spannend. Er hat jetzt auch schon ein paar richtig gute Spiele diese Saison, wo man einfach wieder gesehen hat, dass er scheinbar auch nochmal an Muskelmasse oder zumindest an Core Strength oder so zugelegt hat. Also es ist einfach schwer, ihn wegzupushen im Post. Selbst für größere Spieler ist es jetzt nicht mal einfach so, dass man sagt, ja, der ist ja eh nur so ein langer Stick, den man da ein bisschen durch die Gegend schieben kann, sondern das ist schon was im Post, wo er eben doch ganz gut ist. Plus er covert einfach extrem viel Ground, er ankert eine sehr, sehr gute Defense. Aller Voraussicht nach würde ich zumindest mal von ausgehen, dass es so bleiben wird. Mhm. Und dann finde ich, ist er einfach ein ziemlich logischer Kandidat irgendwo.
Ja, das Witzige ist, ich habe auch genau den gleichen Namen hier stehen. Bin nicht mit dem gegangen, was man sehr, sehr häufig jetzt liest, sondern auch mit Chet Holmgren. Einfach aus dem Grund, weil, also wir werden noch sehr, sehr oft erleben, dass Victor Wembanyama diesen Titel holt. Für mich gehört schon auch dazu, dass das Team eine erfolgreiche Defense spielt. Und das sehe ich bei den Spurs einfach unterm Strich nicht. Also OKC hat halt einfach einen sehr guten Case, die beste Defense der Liga. Oder vielleicht, wenn es nicht gut läuft, in Anführungszeichen, die zweitbeste oder so zu stellen. Und da ist er der beste defensive Spieler. Und die Spurs werden irgendwo vielleicht bei, wenn es gut läuft, 15, vielleicht aber auch 20 oder irgendwas landen. Also letztes Jahr waren sie 21 in der Defense. So, das finde ich, sollte schon auch eine Rolle spielen. Natürlich wird es am Ende um Zahlen gehen. Das ist einfach bei allen Awards irgendwie so. Da kann ich mir bald eins vorstellen, dass nämlich die Zahlen von Chet Holmgren gar nicht so viel schlechter sein werden oder vielleicht fast ähnlich, weil Victor Wembanyama einfach mit seiner Spielweise und mit seiner ganzen Erscheinung dafür sorgt, dass ganz viele Leute gar nicht erst zum Korb gehen. Also es gibt dann manchmal, glaube ich, auch Gelegenheiten, in denen er einfach gar keinen Block noch sammeln kann, weil die Leute Angst davor haben, in die Situation überhaupt reinzugehen. Jetzt muss man immer so ein bisschen mitberechnen noch. Und das muss man natürlich auch hoch werten. Trotzdem glaube ich, dass das gesamte Spiel, was Patrick eben auch gut skizziert hat von Chet Holmgren, eben auch einfach so dermaßen gut ist, dass er diesen Award am Ende holen kann. Andere, die mir durch den Kopf gegangen sind, waren dann natürlich Namen wie irgendwie, ja, Rudy Gobert muss man immer mit nennen. Bei den Magic, die sehr gut defensiv aussehen werden und es auch schon tun, da tue ich mich schwer, jemanden total hervorzuheben. Jalen Suggs ist sicherlich auffällig, aber ja, in seiner defensiven Rolle jemand, der normalerweise diesen Award meistens nicht gewinnt. Also ich sehe da schon auch eher einen großen Spieler. Ja, und ansonsten, ich weiß nicht, andere Teams, die halt defensiv gut sind, reden natürlich ein Wörtchen mit. Das sind die Heat irgendwie mit Bam Adebayo, das können auch die Cavs sein mit Evan Mobley, aber sind für mich keine Kandidaten, die ich jetzt ganz, ganz oben dann habe. Und deswegen bin ich auch bei Chet Holmgren am Ende rausgekommen. Ich weiß aber nicht, ob es in der Realität dann nicht doch einfach Wembanyama wird, weil der Case einfach schon so präsent die ganze Zeit ist.
Also ich habe tatsächlich natürlich auch erstmal Wembanyama aufgeschrieben und habe dann über andere Namen nachgedacht, über Gobert natürlich, wobei ich einfach finde, dass sein Case mittlerweile so ausgelutscht ist, dass einfach wirklich niemand mehr großartig Lust hat, darüber zu diskutieren, und das ist einfach ein Punkt bei diesen Awards, muss man einfach so sagen. Über JJJ, weil natürlich, klar, wenn Memphis am Ende der Saison sehr weit oben steht und sie defensiv irgendwie auch rasieren sollten, wer ist dann hauptverantwortlich mit dafür, dann siehst du ihn wahrscheinlich ganz vorne. Ich habe auch über AD nachgedacht tatsächlich, mal schauen, wie es bei den Lakers läuft. Ja. Momentan AD wirklich mit MVP-artigen Saisonstart da am Start. Ja, über Chet habe ich auch nachgedacht, wobei die haben halt auch wirklich viele gute Verteidiger im Team, und ich finde, wenn du halt viele gute hast, da rauszustechen, ist auch nicht so einfach. Es ist tatsächlich auch nicht einfach, wenn du nur Gurken hast und bist der Einzige, und dann läuft halt einfach vieles nicht zusammen, wofür du nichts kannst. Aber wenn halt alle gut sind, irgendwie, wie ist dann der Impact eines Einzelnen? Das ist halt irgendwie immer so ein bisschen schwer zu berechnen. Klar, gerade auf der Center-Position ist halt der Typ, der das dann verankert und so weiter, da ist es dann leichter halt zuzuordnen, aber ich weiß nicht so recht. Ich glaube einfach, dass NBA Amerika, nenne ich es jetzt einfach mal hauptsächlich, weil das sind natürlich hauptsächlich die dann wählen, so ein bisschen danach lechzt, jetzt endlich mal Wembanyama irgendein Titelchen aufdrücken zu können. Und diese Storyline auch irgendwie da ist, und Chris Paul ist jetzt da, und man guckt vielleicht doch nochmal ein bisschen mehr auf die Spurs, und jetzt wurde uns wirklich, und das meine ich jetzt auch nicht negativ, also wirklich monatelang der Name Wembanyama in den Kopf geprügelt, und wie gut er ist, und er ist ja auch definitiv gut und hat unfassbar lange Arme und so weiter, das heißt, er hat ja auch alle Tools dafür, dass ich irgendwie glaube, es ist jetzt Zeit dafür. Und das muss man schon sagen, es ist ja leider so, dass diese Titel oft, man kann jetzt viel spielerisch begründen und sportlich begründen und in irgendwelchen Teamkontexten oder so, aber eine unfassbar gewichtige Begründung sind einfach Storylines, Emotionen und so gewisse Trajektorien, also wer jetzt mal was kriegen muss und so, das spielt da einfach eine Rolle, und deswegen glaube ich, dass er da wirklich mit Abstand der Frontrunner ist.
Ja, also Vincent Goodwill von Yahoo hat vorgeschlagen, dass man den Award jetzt einfach direkt nach Wemby benennt. vielleicht wäre das die Gelegenheit für Chet Holmgren, jetzt noch einmal den Award zu holen. Wobei ich mir, ja, also diese Geschichte, dass jetzt Wemby 10-mal in Folge diesen Award holt, kann sein, wenn er jetzt jede Saison irgendwie 7 Blocks oder sowas auflegt. Aber ich sehe da schon auch noch ein paar andere Namen. Also es kommt ja auch ein gewisser Cooper Flagg jetzt noch rein in die Liga, der defensiv auch sehr, sehr interessant ist. Und ich glaube, da sind noch ein paar andere Namen, Leute, mit denen wir vielleicht noch gar nicht rechnen, die jetzt irgendwie gerade noch ihre Diktate schreiben in der Schule und über die wir dann in 6, 7, 8 Jahren oder so reden. Also warten wir mal ab. Es wird sehr, sehr dominant werden in den nächsten Jahren, das glaube ich schon. Aber ja, aktuell reden, glaube ich, schon noch andere Leute ein Wörtchen mit.
Ja. Und dann reden wir doch gleich nochmal ein Wörtchen mit zum Thema MVP zum Abschluss. Also der gewichtigste Titel, der auch, würde ich sagen, auf Dauer so ein bisschen im Gedächtnis bleibt, weil jetzt mal so ganz spontan gefragt, wer von euch weiß, wer 2018 Defensive Player of the Year war?
Rudy Gobert würde ich jetzt einfach mal tippen, gerade aus dem Bauch raus.
Ich habe gerade überlegt, ob das die Giannis-Saison war, aber ich meine, das war die Gobert-Saison.
Ja, es war Gobert, scheiße, okay. Ich habe eigentlich gedacht, ich mache jetzt hier einen Punkt und ihr habt keine Ahnung, aber es war irgendwie ein bisschen offensichtlich. Ja, klassischer Griff ins Klo, aber okay.
87 ich, fragen müssen oder sowas.
Ja, ich wollte es nicht übertreiben. Also, mein Punkt war einfach nur, dass ich glaube, dass ich einfach die MVPs halt sehr, sehr stark gemerkt werden, die anderen Titel jetzt nicht unbedingt, außer sie waren in der näheren Vergangenheit und ihr zwei lebt offensichtlich eindeutig in der Vergangenheit. Ich nicht, ich bin ein Mann des Präsens und deswegen kommen wir jetzt hier mal zum aktuellen MVP. Oh Gott, ich laber mich im Kopf und Kragen. Also, es gibt auch hier wieder gewisse Storylines und ich habe da eine ganz, ganz, ganz spezielle Storyline im Kopf. Soll ich mal anfangen oder wollt ihr?
Das hört sich interessant an. Fang du mal an.
Fang an, ja.
Ja, also pass auf. Ich, die letzten Jahre, muss man sagen, es war jetzt wieder mal so ein bisschen so eine Ära der Bigs, ne? Also wir hatten jetzt jahrelang, wird's Embiid oder wird's Jokic, wer hat's mehr verdient und so weiter. Vorher hat man natürlich die Zeit, wo Giannis, der jetzt kein klassischer Big in dem Sinne ist, aber rein von der Körpergröße und so weiter natürlich da locker reinrutschen kann und teilweise auch ein bisschen so ein Spiel hat. Also auf jeden Fall, wir hatten so eine Ära, wo die sich drum gestritten haben. Und die letzten Jahre ging es einfach um nichts anderes am Ende des Jahres als Jokic oder Embiid. Und ich glaube, dass dieses Jahr einfach Schluss damit ist, weil auch hier die Leute einfach keinen Bock mehr drauf haben. Und weil die Story ausgelutscht ist und jetzt auch jeder schon mal sein Ehrentitelchen bekommen hat. Und ich glaube, dieses Jahr ist ein bisschen das Jahr der Guards. Oder das Jahr, ja, doch, Guards kann man sagen. Also ich habe hier vorne Shai Gilgeous-Alexander als den Typen, der beim vermutlich, also meine Meinung, stand jetzt besten Team des Westens, vielleicht sogar der ganzen NBA, wir werden sehen, einfach der Dude ist irgendwie, der das ganze Ding offensiv am Laufen hält oder überhaupt offensiv richtig einstellt. Also ganz klar, Shai Gilgeous-Alexander, der Frontrunner natürlich bei OKC. Ich hätte Luka Doncic, weil die Mavs haben sich letztes Jahr bis ins Finale gespielt, da geht offensichtlich was. Sie haben sich auch clever verstärkt im Sommer. Es scheint irgendwie so ein bisschen zusammenzupassen und irgendwie jedes Jahr hat man so gesagt, krass, Luka Doncic ist ein richtig geiler Spieler, schraubt so ein bisschen am Triple-Double mit 30 Punkten vorbei und ist trotzdem nie so richtig in der Diskussion. Vielleicht ist dieses Jahr einfach mal sein Jahr. Und der dritte ist Anthony Edwards. Also sozusagen der designierte Nachfolger in Optik und Style von Michael Jordan. Ich muss es jetzt hoch ansetzen, weil wir sprechen ja hier vom MVP. Und also irgendwie so einer von den dreien, glaube ich, wird's werden. Und dieses Jahr wird es Jahr der Guards. Das ist so ein bisschen meine Storyline. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob ihr auch einen von den dreien habt, bevor ich mich hier entscheide. Oder ob ihr die Storyline ganz anders seht.
Ich habe Scottie Pippen Jr. natürlich.
Yeah!
Nein, ich habe auch Luca. Also ich habe Luca genommen. Für mich sind es tatsächlich auch die zwei Kandidaten, auf die es für mich im Endeffekt hinausläuft. Ich denke, Luca ist einfach dran mittlerweile. Also wenn wir uns die letzten Jahre anschauen, beim MVP-Voting Platz 8, 5, 6, 4, 3. Nach der 3 kommt die 1, glaube ich, meine ich. Ich glaube, dass Doncic, also er hat natürlich letztes Jahr eine ziemlich krasse Saison auch abgeliefert und hat trotzdem nicht diesen Award gewonnen. Also man könnte jetzt auf manche der Zahlen schauen und sagen, aber du hast dieses Jahr keine 38% geworfen, sondern nur 36%, dann wirst du kein MVP. Er kann aber trotzdem natürlich noch phänomenale Zahlen auflegen. Ich glaube einfach, dass es wieder eine ähnliche Saison werden wird, ob die jetzt ein bisschen schlechter, ein bisschen besser oder fast genauso gut wird, ist da fast egal. Also ich glaube, es kommt natürlich ein bisschen auf den Teamerfolg der Mavs im Endeffekt an. Was natürlich bei den Leuten, die viel auf Zahlen und so gucken, eine Rolle spielen kann. Luca ist gar nicht so weit weg davon, im Schnitt ein Triple-Double aufzulegen. Also letzte Saison neben seinen Punkten kam auf 9,8 Assists und 9,2 Rebounds. Ist jetzt nicht ausgeschlossen, dass das vielleicht auch macht. Das ist für mich jetzt inhaltlich natürlich eigentlich kein Argument, aber ich versuche mich halt in diejenigen, die im Endeffekt voten, reinzuversetzen. Und ich glaube, wenn die Mavs richtig gut aussehen am Ende in den Standings und er diese ähnlichen Zahlen auflegt, dann muss es um ihn gehen. Und also ich glaube schon, dass dieses Ding, der ist jetzt mal dran, der hat richtig abgeliefert, dann eine Rolle spielen kann. Gerade wenn man auf die anderen schaut, Jokic natürlich muss ein bisschen mehr machen, wenn andere nicht da sind. Das Team ist aber insgesamt auch so ein bisschen schwächer jetzt unterwegs, könnte eine Rolle spielen. Bei Shea glaube ich tatsächlich, den ich auch sehr, sehr hoch habe. Da glaube ich aber, dass eben von Jalen Williams dieser Sprung jetzt nochmal kommen wird. Chet Holmgren wird einiges zeigen. Da sind noch andere Leute dabei. Und es könnte ihn so ein paar Zahlen kosten. Und vielleicht steht er am Ende ein bisschen hinter Luca. Ja, Anthony Edwards ist für mich tatsächlich noch ein Stückchen davon dann weg. Embiid wird halt wieder mal die Zahl der Spiele nicht erreichen. Es ist dem aber auch, glaube ich, scheißegal. Nachdem er es dann einmal geschafft hat. Giannis, da sehe ich das Team irgendwie nicht gut genug. Davis, natürlich klar, die Lakers sind so gut, wie Davis sie irgendwie tragen kann. Und der muss unglaublich viel machen. Nur die Frage ist, wenn du am Ende dann Achter oder sowas vielleicht im besten Fall wirst, dann wird das auch nicht reichen. Also mein Case wäre der für Luka Doncic in diesem Jahr. Endlich mal.
Ja, ich muss sagen, ich habe die letzten Jahre, glaube ich, immer Luka Doncic ganz vorne gehabt oder zumindest auf Platz 2. Diesmal habe ich mich aber für Shai Gilgeous-Alexander entschieden. Ich denke, dass er einfach die Stats haben wird, die überzeugen, plus natürlich bei einem Team spielt, was halt ja vermutlich auf Platz 1 oder 2 im Westen einlaufen wird. Deshalb, ja, muss ich sagen, habe ich ihn hier aufgeschrieben, auch wenn es schon ein bisschen wehtut, dass ich hier jetzt mal ein Jahr lang nicht Luka Doncic stehen habe. Aber am Ende ärgere ich mich dann bloß, wenn das nicht wird. Deshalb ist so rum vielleicht ganz gut.
Ja, diesmal wird es wahrscheinlich, wenn du ihn dann nicht stehen hast.
Ich glaube auch. Man also kennt's. Gerade dann, wenn man sagt, der wird es nicht, dann wird das wahrscheinlich. Ja, aber irgendwie kriegt er nach wie vor halt drüben nicht so richtig die Liebe, die er natürlich in Europa kriegt. Das sind einfach zwei verschiedene Paar Schuhe, habe ich so den Eindruck. Also bei ihm ganz extrem. Bei Jokic war das nie so richtig das Ding oder zumindest wurde die Story einfach nicht so großartig aufgemacht. Ja, es ist schon spannend. Also ich glaube, dass die geben sich natürlich alle wieder nichts, ne? Und letztendlich müsste aber dann irgendwie in dem Sinne fast Jay werden, wenn man davon ausgeht, wirklich, dass OKC das beste Team im Westen sein wird. Die Frage ist, sind sie das auch? Ja, also es gibt natürlich auch Szenarien, wo man sich vorstellen kann, okay, nee, vielleicht sind die Mavs einfach vorbei. Und dann führt wahrscheinlich einfach kein Weg an Luca vorbei. Bei Anthony Edwards habe ich eher so ein bisschen das Gefühl, dass er zwar einen Schritt voran macht in diesem Jahr, aber dass möglicherweise die Timberwolves nicht gut genug sein könnten, dass er wirklich da, dass es zu höchsten Ehren reicht, im Westen auch, weil einfach die Konkurrenz wahnsinnig stark ist und die Offseason so ein paar Fragezeichen aufwirft. Wir hatten es ja vorhin schon davon. Deswegen, ich glaube, ich würde mich da auf Shea festlegen. Und wie wir es gesagt haben, ich meine, Embiid hat jetzt seinen Titel, ich glaube, dem ist jetzt wirklich alles scheißegal. Also diese Stories, er setzt jetzt jedes Back-to-Back aus und so weiter. Auch wenn das jetzt von der Liga ja investigiert wird, also ich bin gespannt, was da draus wird. Ist ja irgendwie auch ein Teil der Wettbewerbsverzerrung, zumindest in meinen Augen. Aber dem
Spoiler, da wird nichts draus.
Was jetzt aus der Investigation oder aus dem Aussetzen?
Nee, aus der Investigation. Also ich schätze, im Zweifelsfall würden die Sixers auch für jedes Spiel, was sie aussetzt, ein paar hunderttausend zahlen, einfach damit sie sicher sind, dass ihm nichts gesundheitlich zustößt oder so.
Ja, es ist aber halt, ja, weiß nicht. Also da hat man sich die ganze Zeit irgendwie drüber aufgeregt, hier Clippers, heute habe ich es echt mit Namen.
Kawhi.
Bei Kawhi natürlich. Und dann kann es ja jetzt irgendwie nicht sein, dass man es irgendwie aus genau dem gleichen Grund irgendwie jetzt hier auch macht. Also es ist schon ein bisschen, ja, weiß nicht. Übrigens, was ich interessant finde, Jason Tatum taucht nie auf in den Diskussionen gefühlt, obwohl bester Spieler.
Platz 3, oder? Bei den Buchmachern.
Ja, bei den Buchmachern, ja, habe ich auch gesehen. Aber ich habe jetzt noch keine Diskussion gehört, wo jemand ihn so richtig ernsthaft in Erwägung gezogen hat. Woran liegt das denn?
Ja, ich glaube, am Ende ist es dieser letzte individuelle Funken einfach. Also ich meine, über Teamerfolg müssen wir nicht reden. Also die Celtics rennen allen davon. Es wird auch dieses Jahr wieder so sein. Es kann auch bei OKC so sein, habe ich ja schon ein paar Mal angedeutet, dass sie in eine fast ähnliche Richtung gehen. Also dass sie wirklich da mit 7, 8, 10 Spielen oder sonst was Vorsprung auf 1 landen. Ich glaube aber, dass dann auch Shea einfach noch ein bisschen mehr herausragt, als es Tatum im Endeffekt tut. Aber ja, vielleicht hat es auch andere Gründe, vielleicht ist es gar nicht die Leistung. Wir können ja gleich nochmal über unsere All-NBA First Teams reden. Da reden wir, glaube ich, dann schon über Tatum. Also zumindest würde ich das auf jeden Fall tun. Aber ich weiß nicht, hast du eine Idee, Patrick?
Nicht so wirklich. Also ich denke halt dadurch, dass er bei den Buchmachern auf Platz 3 steht, gibt es auch genug Leute, die offensichtlich auf ihn Wetten abschließen. Sonst wäre er nicht so weit oben, sonst wäre die Quote deutlich angenehmer für den Nutzer, für ihn. Also keine Ahnung, er hätte vielleicht eher so eine Quote wie zum Beispiel Jalen Brunson oder so. Der war ja zum Beispiel letztes Jahr auch relativ weit vorne dabei, aber der hat jetzt nicht annähernd so gute Quote wie Tatum. Also denke ich schon, dass Leute schon irgendwo davon ausgehen, dass Tatum jetzt einen MVP gewinnen könnte, liegt halt vielleicht auch daran, dass viele bei den Celtics zu sehr dieses Teamkonstrukt sehen und dass sie sich vielleicht sagen, dass Jalen Brown ihm Stimmen klauen könnte, so wie es vielleicht in den Hochzeiten der Warriors mit KD und Curry war, aber da würde ich nochmal nachfragen, ob die Leute wirklich den richtigen Sport anschauen, aber insgesamt muss man ja schon sagen, dass bei den Celtics da dieser Team-Aspekt schon relativ wichtig ist und das vielleicht auch nochmal stärker rauskommt als bei anderen Teams, wo eben zu 100% klar ist, Shea ist unser wichtigster Spieler, Luka ist unser wichtigster Spieler, Jokic, Edwards etc. Und Tatum ist halt irgendwie nicht so flashy, wie es andere Superstars vielleicht sind. Vielleicht ist das sein Problem, was die Außenwahrnehmung da ein bisschen angeht.
Ich glaube, er hat einfach immer wieder mal so kleine Abtaucher drin. Also er macht, wie soll ich sagen, er spielt natürlich gut oder sehr gut und er führt irgendwie die Offensive seines Teams in der Regel auch an, teilweise sogar die Defensive. Aber es gibt immer wieder so Spiele, wo zum Beispiel Brown einfach übernehmen muss oder wo zwischendrin irgendwie Porzingis irgendwie gestrahlt hat und er war so ein bisschen dabei und wenn man dann später in die Statline reingeguckt hat, hat man gemerkt, naja, was heißt dabei? Er hat irgendwie, keine Ahnung, 19 Punkte aufgelegt und 5 Assists verteilt und was weiß ich, 6 Rebounds geholt, aber es war dann irgendwie so ein bisschen unauffällig. Also er hat so, ja, also manchmal so wirkt er einfach unauffällig auf dem Court, glaube ich, und das ist ein bisschen sein Problem. Also es ist nicht immer alles ganz flashy, was er da abreißt. Es gibt natürlich Spiele, da ist es dann irgendwie so, da haut er plötzlich 10 Dreier rein und strahlt dabei und du merkst so, okay, er kann einfach nicht treffen. Aber das schwankt mir manchmal noch so ein bisschen zu stark, um wirklich so in dieser aller obersten Riege zu sein. Wobei er da rein sportlich und vom Skillset und so weiter ohne Frage hingehört, würde ich sagen.
Ja, aber nur geht jetzt nicht ganz um Tatum, aber habt ihr die Celtics schon mal gesehen jetzt in dieser Saison?
Ja.
Ja. Also ich habe das erste Spiel gegen die Knicks mir angeschaut und also die treiben das jetzt wirklich in dieser Saison nochmal auf ein anderes Level. Das sah schon echt richtig krass aus. Also am Ende war es ganz witzig, dass sie den Dreierrekord nicht irgendwie noch brechen konnten, weil die Spieler in der Garbage Time gar nichts mehr getroffen haben. Aber vor allem mit Tatum und Co., das war ja schon, es ist schon brutal. Also wer soll dieses Team im Osten schlagen? Das wird schon echt super, super schwer werden. Also da bin ich mal gespannt, wie das noch weitergeht, also wie viele Siege sie im Endeffekt einfahren, aber es ist wirklich so, also das war schon richtig heiß, was in diesem Spiel da gezaubert haben.
Ja, da wurde einfach alles fliegen gelassen, es ging aber auch alles rein und man muss auch sagen, dass die Knicks maximal mies verteidigt haben in vielen Situationen oder sie haben halt einfach irgendwann aufgegeben und haben sich gedacht, okay, das läuft so nicht so richtig rund heute, aber es sah furchtbar aus. Im zweiten Spiel lief dafür wieder relativ wenig zusammen dann, also zumindest bei Tatum irgendwie, was den Dreier anbelangt. Also das war dann halt schon gleich wieder so diese Schwankung von, okay, krass ist das Dreier-Game aller Zeiten oder also sie haben zumindest die meisten Dreier gematcht in dem Spiel. Und im zweiten dann irgendwie nicht so, aber es war jetzt natürlich auch bisher auch einfach nicht nötig. Also ich glaube, dass die Celtics auch ganz gut wissen, wann sie aufdrehen müssen und wann nicht und wie sie steuern, momentan zumindest. Schauen wir mal, wie es dann im Laufe der Saison läuft. Aber ja, also irgendwann, weiß nicht, wird sich wahrscheinlich Tatum mal die Frage gefallen müssen, warum er da eigentlich nicht ganz vorne in dem Kreis dabei ist. Er hat noch ein bisschen Zeit, aber irgendwann, ja, ist vielleicht dann wirklich in Sachen Konstanz noch ein Schritt fällig. Und das sage ich wirklich mit der größtmöglich wohlmeinenden Stimme, die ich zur Verfügung habe.
Ja, aber wir können ihm ja eine Ehre zuteilkommen lassen. Ich würde einfach mal loslegen mit dem All-NBA-First-Team.
Ja.
Dann könnt ihr eure Kandidaten nennen und da habe ich eben Jason Tatum auf jeden Fall drin, weil für mich ist ein bisschen das Problem, in Anführungszeichen, bei diesem Team, dass eigentlich 4 Kandidaten für mich schon sofort nach ein paar Sekunden lock waren und ich eigentlich nur über den 5. nachdenken musste. Einmal Jason Tatum, weil eben die Celtics so dermaßen gut sein werden wieder in dieser Saison. Die müssen Kandidaten stellen und Jason Tatum ist nun mal der beste Spieler dieses Teams. Der gehört da rein in dieses Team. Mhm. Genau das Gleiche würde ich bei SGA sagen. Shai Gilgeous-Alexander ist muss da eben die Oklahoma City Thunder repräsentieren, weil auch aus diesem Team gehört auf jeden Fall jemand rein und individuell rechtfertigt er das sowieso. Konsequenterweise mein MVP-Kandidat ist Luka Doncic, also es wäre komisch, wenn ich den jetzt nicht in dieses Team reintun würde. Und also ganz ehrlich, ich kann mir so ein Team ohne Nikola Jokic gerade gar nicht so richtig vorstellen, also der gehört auch da rein. Mhm. Und dann reden wir einfach, also rede ich zumindest nur noch über einen Kandidaten oder über einen freien Spot und die Namen, die mir da durch den Kopf schwirren, sind dann, ja, also wir kommen wieder zu der gleichen Sache. Joel Embiid kommt dann wahrscheinlich nicht in Frage, weil er vermutlich die Zahl der Spiele nicht erreichen könnte. Bei Giannis, wie gesagt, ich sehe so ein bisschen, ich sehe keine so tolle Saison bei den Bucks, aber natürlich jemand, der da reinkommen könnte, auf jeden Fall. Mhm. Anthony Davis könnte individuell richtig brutal abliefern, aber da könnte auch der Teamerfolg im Weg stehen. Und dann komme ich im Endeffekt bei Anthony Edwards raus, weil ich glaube, dass die Wolves werden gut abschneiden. Er wird richtig brutal abliefern und macht für mich dieses Team dann ganz rund. Also ich hätte dann unterm Strich Luka Doncic, SGA, Anthony Edwards, Jason Tatum und Nikola Jokic. Habt ihr noch jemand anderen drin? Oder vielleicht jemanden, den ich gar nicht genannt habe, den ich gerade unterschlagen habe?
Boah, Patrick, ich lasse dir gerne einen Vortritt.
Was, Tatum, Jokic und dann hat mein Hirn ausgeblendet?
Tatum, Jokic, Edwards, SGA und Doncic sind meine fünf Kandidaten.
Ja, ist vermutlich sehr reasonable. Mir würde jetzt tatsächlich sonst auch ja, großartig niemand mehr einfallen. Vielleicht könnte man noch AD nennen von den Lakers, je nachdem, wie die Saison da weiter verläuft. Oder KD oder so, noch so ein Legacy-First-Team-Teamer. Ja, aber ansonsten würde mir auf Anhieb jetzt keiner einfallen, der da unbedingt rein muss. Also Steph Curry vielleicht noch, aber der fällt jetzt auch schon wieder die nächste Woche oder so aus. Mal schauen, ob der überhaupt auf die Spieleanzahl kommt, weil da braucht man ja auch wieder 65, meine ich.
Ja, also ich habe auch die gleichen Namen, Jokic, Shai, Tatum, Edwards, Luca, aus denselben Gründen, die du hast. Ich würde tatsächlich überlegen, ob Edwards gegen AD eine Option ist. AD wirkt momentan stark, aber bei AD ist immer so eine Sache, den pick ich immer ungern für sowas, weil ich einfach immer davon ausgehe, dass er sich irgendwie zwischenzeitlich längerfristig verletzt, also was ich nicht hoffe, um Gottes Willen, aber das kann ich mir schon vorstellen. Giannis muss eigentlich irgendwie da rein als Typ, aber auch da bin ich voll bei euch. Ich bin bei den Bucks irgendwie wahnsinnig skeptisch dieses Jahr, wenn ich jetzt sehe, dass sich Middleton schon wieder irgendwie für eine ganze Weile verletzt hat und bei allem, was man möglicherweise an Middleton kritisieren kann, oder vielleicht kritisieren der falsche Ausdruck, wo man sagen kann, dass Middleton einfach nicht mehr der ist, der er noch vor ein paar Jahren war, ist er halt doch unfassbar wichtig mit dem, was er fürs Team bringt. Und wenn das nicht da ist, dann glaube ich, haben die Bucks einfach einige Schwachstellen, die ihnen nicht zwingend helfen, so in der Endtabelle da besonders zu reüssieren. Und dann ist es natürlich richtig, dass halt irgendwer von den Celtics rein muss. Also Tatum rauslassen ist irgendwie ein bisschen lächerlich. Wenn es jetzt rein so nach dem, ja, nach den Boxscores geht und der Wichtigkeit fürs Team, auch der Defense und so, weiß nicht, AD, Tatum, ne, könnte man so hin und her flippen, aber es muss halt jemand rein von den Celtics. Und Shai ist ja dann mit OKC auch drin. Luca mit den Mavs, die ich auch recht weit oben habe, dann auch. Und dann bleibt halt Jokic und Edwards. Jokic ist für mich irgendwie unverhandelbar momentan, dafür ist sein Spiel einfach viel zu dominant. Und Edwards, da habe ich ja vorhin schon gesagt, dass ich davon ausgehe, dass er einen Schritt voran macht, das muss eigentlich Edwards sein. Booker wäre vielleicht noch so ein Typ, wo man sagen kann, weil eigentlich müsste es bei den Suns ja wirklich mal besser laufen als vorher, also es kann eigentlich ja kaum schlechter sein. Also das wäre, weiß ich, wäre schon irgendwie ein großer Fail, wenn das jetzt wieder nicht funktioniert. Und dann kannst du halt entweder KD nehmen, weil KD einfach nach wie vor ein guter Spieler ist, oder du nimmst halt irgendwie Booker, weil es so ein bisschen der dynamische, junge Anführer des Teams ist. Weiß nicht, aber es ist halt keiner, wo man jetzt sagt, so, das ist der hundertprozentige Pick, deswegen würde ich da auch mit Edwards gehen.
Wird unterm Strich, werden das, glaube ich, alles so die Kandidaten sein. Wie gesagt, bei den Sixers ist halt das Problem, dass wir nicht wissen, wie viele Spiele macht im Endeffekt Embiid. Also wir wissen es eigentlich schon. Und ja, die anderen Kandidaten spielen dann da nicht so eine Rolle. Ich glaube, aus New York, das wird schwierig. Also Jalen Brunson wird vielleicht auch nicht mehr die Stats auflegen und gehört da dann im Endeffekt auch nicht rein. Genauso wie das Halliburton nicht tut. Also ja, ich denke, mit dem erweiterten Kreis haben wir da schon ein paar andere Namen noch. Also ich finde vor allem AD, finde ich gut, dass wir ihn alle auch irgendwie im Kopf hatten, weil nicht nur, weil er jetzt am Anfang der Saison abliefert. Wir haben es ja schon in der Vorschau auch gesagt, dass er einfach abliefern muss in der Saison. Und wenn er fit bleibt, wird er irgendwie ein Kandidat sein. Und dann wird er krasse Zahlen auflegen. Ich glaube, über Wembanyama reden wir jetzt noch nicht. Also natürlich wird der auch noch absolut spektakuläre Spiele zeigen, aber ich denke, vielleicht übernächstes Jahr oder irgendwann kann es schon vielleicht irgendwann ein Kandidat sein, aber dann müssen die Spurs dann auch einfach besser sein. Weil teilweise wird er jetzt tatsächlich schon genannt, als jemand, über den man reden müsste, aber da sind die anderen einfach einen ganzen Schritt weg und für mich eben ein paar Kandidaten gar nicht verhandelbar. Und man muss über einen Spot wahrscheinlich reden oder so.
Aber es zeigt sich trotzdem, dass auch wenn wir jetzt hier viele Namen relativ schnell hatten, das Talentlevel an der Spitze der Liga ist schon unfassbar groß geworden. Also das ist jetzt irgendwie nichts besonders Neues, aber für alle, die irgendwie sagen, ja, früher war die NBA viel besser und so weiter. Ich habe natürlich auch ein großes Herz irgendwie für 90er Basketball und so. Aber man muss schon ganz klar sagen, ob man es will oder nicht, spielt hier überhaupt keine Rolle. Die NBA ist einfach wahnsinnig tief geworden und wir haben unfassbar viel basketballerisches Talent. Also ich glaube, hier sind super viele Spieler irgendwie, die man jetzt hier vielleicht auf den Plätzen, keine Ahnung, sagen wir mal 6 bis 20 hat oder sowas, die man in früheren Jahren, und gehen wir mal, was ich, 10 Jahre zurück oder mehr, vielleicht sogar mit ganz oben in der Diskussion hätte. Also das finde ich schon krass und das freut mich auch ehrlich gesagt und macht einfach Bock auf Basketball gucken.
Ja, und es wird auf nicht weniger. Fall. Also kommen ein paar Leute jetzt rein, die dann auch irgendwann eine Rolle spielen werden. Also es wird nicht langweilig mit diesen Awards.
Absolut. Und mit dem Gedanken, dass wir jetzt bei jedem Award Luke Kornet gesnappt haben, für den wir locker den Whitest Dude of the League Award irgendwie aufmachen können. Also ich bin jetzt mal fasziniert, wenn ich Luke Kornet auf dem Platz sehe. Würde ich sagen, beschließen wir diesen Pot, oder? Dann sind wir bei ganz schlanken, ich habe hier 1,34 Grad stehen, davon war aber ein bisschen Vorgelaber, was rausgeschnitten wird. Also vielleicht kommen wir auf eine Stunde 30 raus oder so. Das wäre doch fast schon mal wieder ein Shorty für uns.
Es ist ein Shorty. Und deinen letzten Gedanken können wir auch mitnehmen. Vielleicht im Laufe der Saison oder am Ende oder so dann auch mal wieder eine ganz andere Awardshow machen, der wir ganz andere Leute würdigen, wie den besten Handtuchwedler oder eben Luke Kornet, weil er Luke Kornet ist. Ich denke, da kommen uns ein paar Dinge in den Kopf.
Ja, das denke ich doch auch mal. Das machen wir aber dann auf jeden Fall gegen Ende der Saison, weil dann gibt es auch einfach ein bisschen mehr, über das man sich in Anführungszeichen lustig machen kann oder halt den einen oder anderen Schmunzler übrig hat. Das zu predikten vor der Saison ist natürlich ein bisschen schwierig.
Das wäre wild.
Ja, da könnten wir jetzt einfach alles daher labern. Aber das machen wir dann, würde ich sagen, in einem anderen Pod. Dann euch Jungs, vielen Dank. Hat Bock gemacht und ich freue mich nach wie vor, auch wenn sie schon angefangen hat, aber trotzdem auf die neue Saison, weil ich einfach noch viel mehr Basketball gucken muss. Und ja, wünsche euch einen schönen Abend. Euch da draußen auch viel Spaß bei allem, was ihr tut. Und wir hören uns dann beim nächsten Pod. Beim nächsten Pod, oh mein Gott. Arrivederci.
Ciao.
Macht's gut, ciao.